Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbild-Banausen.
Guess who's back? Back again.
Leo wie Guess. Die Backstreet Boys, aber hallo.
Wie die Backstreet Boys.
Biggity Back.
Du siehst auch ein bisschen aus wie ein Backstreet Boy heute.
Jetzt aber.
Mit der Jacke, ja. Sieht ein bisschen nach Choreo aus, als wenn du gleich eine Choreo hinlegst.
Meinst du, ja?
Hast du vor, eine Choreo hinzulegen?
Es wird ein bisschen schwierig mit Kopfhörer und Mikro. Und
wir haben auch kein Bild, also insofern nicht, dass du es vergisst.
Ja, eben.
Immer noch ein Audio-Podcast.
Was haben wir davon? Müssen die Leute anhand deiner Reaktion realisieren, wie geil ich hier performe.
Juhu, juhu, bravo, Lee. Yeah. So eine Reaktion zeigt man, wenn man 10 Punkte für mich bringt.
Genau.
Juhu.
Mhm.
Ist ganz einfach. Auf ein neues Punkteraten.
Oh, that is super annoying.
Ja, super annoying Punkteraten? Macht dir keinen Spaß?
Nee, das war eigentlich auf dein Geklatsche hier bezogen.
Ach so, das ist annoying. Na.
Yes, I am so excited for this.
Wir gehen in die 80er, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Punkteraten, dann ist das hier.
But you try. A for effort.
Jedes Mal.
A for effort. Jetzt bist du auch ein bisschen davongezogen, glaube ich, in den letzten 3-4 Episoden. Das ist jetzt...
Ach, das ist doch alles Gerüchte.
Doch, doch. Ich meine, ich habe noch kein Gesamtfazit. Ich glaube, du hast ja die Tabellenaufsicht, hast ja mir überlassen. Insofern komme ich wahrscheinlich mit einem Zwischenstand von 7-6 für dich. Da lässt sich bestimmt die eine oder andere Betrügerei jetzt hier irgendwie einbauen.
Ja, ich merke schon.
4-1 für mich.
Korrekt.
Korrektes Ergebnis, oder?
Aber hallo, ist das korrekt.
Achtung, pass auf, Lee. 4-1 für mich.
Ja, gekauft.
Deal. Mhm. Ja, wir gehen in die 80er. Wir haben Episode 80 jetzt an diesem Donnerstag, an diesem schönen, oder?
Ist das schon wieder eine Art Jubiläum?
Das ist schon eine Art Jubiläum, ja. Ich mag ja auch die 80er, insofern passt das.
Ach so rum. Okay, ja. Ja, ich mag die 80er natürlich auch.
Doppelbödig. Hast du was aus den 80ern? Ich habe was aus den
80ern. Zwei dumme Eingedanke.
Ich habe was richtig Krasses aus den 80ern, was richtig Geiles. Insofern
ja.
Passt das gut.
Ja, ich habe mal wieder gepennt. Ich habe natürlich nichts aus den 80ern.
Ja, worauf soll man denn noch achten, ja? Wenn wir schon so doppelbödige Untertitel machen und doppelbödige Filmspielereien und Wortspiele.
4 Projekte aus 4 verschiedenen Jahrzehnten. Also das haut schon mal hin.
Das ist doch was.
Ja.
Ist da was aus dem 1910er Jahrzehnt dabei?
Nein.
Schade, da hätte ich mich sehr drauf gefreut.
Ja?
Mal etwas aus den Untiefen.
Das wäre ja wieder ein Kunstfilm oder sowas geworden. Dann.
Was hast du denn gegen Kunst? Wir sind doch auch ein Kunstpodcast.
Ein Kurzfilm, nee, Kunst kann es immer sein.
Ach, Kurzfilm? Nee, ja. Das sind doch 3 Stunden. 4-Stunden-Filme gibt es da auch.
Von 1910? Also
ich muss Silke da widersprechen, dass sie sagt, so ja, früher waren die Filme halt alle so 90 Minuten und so. Da hat die Dame wohl vergessen, dass die ganzen großen 3-4 Stunden Schinken mit den Epilogen und so, Brücker und Quai, Dr. Chivago.
Hey, Urteil von Nürnberg.
Urteil von Nürnberg.
Lawrence von Arabien.
Definitiv, das sind schon alles Klopper.
Und hinter die Hint, heute könnte auch wieder einer davon dabei sein.
Ach so.
Ja. Yep.
Ich meine sogar als Mad, Mad, Mad World, so als Road.
Stimmt, das ist auch lang.
Geht irgendwie fast 3 Stunden. Also.
Ja.
Hammer.
Spartacus. Also gibt es einiges, ja.
Spoiler Alert, mein jetziger Badewannenfilm braucht 4 Sessions.
4 Sessions.
Der ist auch sehr lang.
Wissen wir immer noch nicht, wie lange du badest.
3 Stunden 20, könnt ihr euch jetzt runterrechnen. Geht der Film.
3 Stunden 20?
Ja, das ist ein richtiger Klopper.
Okay.
Und das ist auch etwas aus der Filmgeschichte.
Na dann, willst
Sei
du anfangen?
Gespannt. Ja, damit fange ich ja nicht an, der ist ja noch nicht fertig. Ich habe erst einmal gebadet. Ach, in meinem ganzen Leben.
Okay. Ja.
Na, ich habe mit Ariel schon angefangen letztes Mal, wenn du willst. Kannst du gerne starten, wie du magst.
Ja, machen wir das.
Ich wollte ja nur letztes Mal aus taktischen Gründen nicht mit Dominion aufhören, um die Leute mal ein bisschen gut gelaunt zu entlassen.
Das ist fein.
Aber heute ist wieder gut. Ich meine,
okay.
Ey, 3 Stunden Schlaf auf der Uhr. Halleluja. Echt?
Wenig gepennt oder was?
Hip-Hop, hooray. Gib ihm.
Was ist da schon wieder los?
Keine Ahnung, war früh wach. Ich war so aufgeregt. Ich hatte Schiss, dass du mich wieder, dass du schimpfst. Deswegen konnte ich nicht mehr schlafen.
Also, ja, Dito.
Why would I listen to anything you have to say? You're my number one hater.
Number one hater?
Big
Nein,
time.
I'm a fan.
Genau, das versteckst du immer relativ gut, Guess.
Was?
I resent that!
Oh doch. Na gut.
Ich hab dich abonniert bei IMDb, dass ich immer irgendwie so eine Nachricht kriege, wenn du was Neues gemacht hast.
Ah, okay, da bin ich mal gespannt. Dann musst du mir mal Bescheid geben, weil das habe ich tatsächlich selber bei mir nicht gemacht.
Hast du nicht eingestellt?
Nee.
Jetzt kommt der Oberhammer von allem, liebe Zuhörer da draußen.
Ach Gott, jetzt packt er das aus.
Das ist so geil. Lee hat 500 Freunde bei Instagram. Rat mal, wer nicht dabei ist.
Ach so, damit kommst du jetzt an.
Rat mal, wer nicht dabei ist. Derjenige, der fünfmal die Woche sieht, der fast jeden Tag mit mir telefoniert. Stimmt, da sind irgendwelche Fazkes dabei. Mich hat der hat sich noch nicht mal mit mir connected, Alter.
Kannst du mal sehen, wie sehr mich Instagram interessiert. Das haben wir das nicht
zumindest
schon mal
gehabt? Zumindest haben mich aber die 500 Leute bei Instagram mehr interessiert, auch wenn es dich nicht interessiert.
Ja, das habe ich wahrscheinlich, als das mal losging, als ich den Account gemacht habe, wahrscheinlich einmal alles abonniert, was mir so eingefallen ist. Da warst du offenbar nicht dabei. Und
da waren wir also noch keine Friends mehr damals, ja?
Nee, ich habe ja wirklich niemanden so aus meinem privaten Umfeld oder kaum jemand.
Du bist der Erste, den ich da gedrückt
okay,
habe.
Okay, gut. Ich werde dir auf Instagram folgen.
Nein.
Du wirst dann mein 501.
Ja, nee, 501 will ich nicht. Das will ich nicht. Nee,
I resent that!
Okay, das heißt, ich soll jetzt alle löschen und dann nur noch einem folgen und dann dir.
Das würde ich tatsächlich akzeptieren.
Ja, dann wär mein,
das wäre echt ein feiner Liebesbeweis.
Dann wäre mein Instagram-Feed auch mal recht übersichtlich, ne?
Du magst doch Struktur.
Ja, gut. Also, kommt ein bisschen drauf an. Ich bin schon auch Fan von Chaos, aber...
Ich sorge auch gerne dafür, dass da täglich Content reinflasht.
Ja?
So. Ja, ich mache jeden Tag ein neues Foto für dich, so vor dem Spiegel wie beim Zähneputzen.
Also wenn...
Private Account für die.
Oh, wie geil, Alter. Ich sag's dir, ey. Du hättest so viel mehr Follower als unser Bewegtbild-Banausen-Account, wenn du jeden Tag einfach ein scheiß Selfie von dir beim Zähneputzen machst, Alter.
Meinst du, ja? Über 30 Jahre.
Geiles Konzept, auch.
Mega Konzept.
Okay, also ja. Wenn, das machen wir mal so, wenn du zukünftig einen Account hast, wo du jeden Tag ein Selfie hochlädst, dann folge ich dir nicht nur, dann entfolge ich auch zwangsläufig ein paar anderen Leuten.
Ach so. Ja, ich war in meinem Herzen, war ich verletzt.
Okay. Habe ich notiert, werde ich ändern.
Nein, brauchst du nicht ändern, wirklich.
Ach so, du wolltest nur mehr darauf hinweisen?
Ja, wenn du das jetzt auf meinen Hinweis drauf änderst, dann ist ja, kommst du nicht von Herzen, dann ist ja nur so...
Ja, aber der Zug ist ja jetzt scheinbar eh schon abgefahren, dass es von Herzen kommt. Dann kann ich ja jetzt eh nichts mehr machen.
Ich dachte, wir wären Freunde.
Du willst jetzt einfach nur noch beleidigt sein. Du willst gar nichts mehr dran ändern. Du willst einfach, dass es so ist.
Ich bin nicht beleidigt. Ich bin
verletzt.
Traurig.
Ja, ich merke es.
Ja, verletzt, richtig.
Ja. Was machen wir jetzt?
Keine Ahnung, aber vielleicht bessert sich meine Laune im nächsten Jahr.
Im nächsten Jahr mit der nächsten Social-Media-Plattform. Ich habe ja auf Letterboxd anfangs ganz stolz nur Guests gefolgt. Und dann wurde das gleich zum Problem.
Stimmt. Immer das Gleiche. In dem Moment, wenn wir uns connecten, wird es zum Problem.
Ja, siehst du, deswegen. Also egal, wie man es macht, ist es offenbar falsch.
Aber Letterboxd ist doch Business, guck mal. Das ist doch alles Business.
Ja, für mich ist halt, das ist halt das Ding. Für mich ist Instagram ja Business.
So, okay. Ich dachte, da folgt man auch den Leuten, den man mag.
Nee. Deswegen, ich sage ja, also ich brauche kein Social Media, um den Leuten, die ich mag, irgendwie... mit denen in Kontakt zu stehen.
Ich muss ja auch zugeben, meine private Seite ist auch...
Da passiert auch
da
so
passiert
viel.
Nicht, da passiert nicht wirklich viel. Ich bin
wo,
da wirklich,
wo sind die versprochenen Selfies?
Ja, nee.
Was
das
ist da los?
Also es ist eher so jährlich ein neues Foto. So. Das ist eher so mein Rhythmus. Ja, du verpasst nichts. Also ja. Easy.
Ich benutze Instagram primär, um wirklich mit Leuten hier innerhalb der Branche connected zu bleiben und da halt so denen zu folgen, denen man folgen möchte.
Ach, aber du bist da dicke mit P. Diddy und Co., ja?
Also nein, Mann, jetzt hier so...
Margot Robbie, P. Diddy, Mann, so die ersten
mir
Freunde.
Geht's um Filmbranche, primär Deutschland.
Ach so, okay.
So.
Mit anderen Worten, ich bin nicht wichtig genug.
Ja, du drehst wahrscheinlich zu wenig Filme. Aber nee,
naja, das
wie
würde
gesagt,
ich so nicht sagen, sondern
ich bin da nicht
Filme,
privat
die du nicht
rangegangen.
Kennst vielleicht. Die Filme, die du kennst, sind vielleicht zu wenig.
Ja, okay. Sind das die Filme, die du mit Hakan drehst?
Das sind eher die Filme, die ich mit meiner Freundin drehe.
Ah ja, noch besser. Okay, dann spreche ich jetzt mal über einen Film aus den 90ern. Genauer 1992.
Mhm.
Leap of Faith. Sagt dir das was?
Ja.
Zu Deutsch, der Scheinheilige.
Habe ich gehört schon mal.
Okay. Ich kannte den schon, habe ihn mir aber nochmal angeguckt, weil mein letzter Anlauf bezüglich Steve Martin-Filmen, der ging ja ein bisschen in die Hose. Mit Sergeant Bilko. Also wollte ich das mal wieder so ein bisschen gerade biegen und dachte, ey, den hast du doch irgendwie gut in Erinnerung, guckst dir den nochmal an und guckst, wie der gealtert ist. Also habe ich mir den angeguckt.
Ey, ey, ey.
Weil den habe ich damals natürlich auf Deutsch gesehen und wie gesagt, in Erinnerung gehabt, dass ich den irgendwie gut fand oder zumindest nett.
Mhm.
Und wollte mir jetzt nochmal angucken.
Wollen wir mal gucken, ob sich das bestätigt hat. Aber ich muss mal da korrigieren, weil du hast doch, nachdem du enttäuscht wurdest von Sergeant Bilko, noch mit mir Lonely Guy gesehen. Und der hat doch wieder den Karren ein bisschen aus dem Dreck gezogen. Weil der war,
der war
wieder,
definitiv ein bisschen besser, ja.
Der war doch besser. Ja, außerdem weißt du bestimmt, dass die Martin auch ein paar gute Komödien gedreht hat, die immer noch funktionieren.
Ja, aber eben, ich habe, also es ist halt wirklich lange her, dass ich sowas wie Drei Amigos oder sowas geguckt habe. Sachen, von denen ich echt weiß, dass ich damals übelst gefeiert habe.
Die sind, glaube ich, immer noch gut, aber es kann sein, also ich weiß jetzt nicht, wie dein Fazit jetzt ausgeht, aber vielleicht sollte man seine Filme aus den 90ern meiden.
Meinst du, da liegt's Problem, ja?
Ja, vielleicht ist er da ein bisschen in den Minusbereich abgerutscht, weil Sergeant Bilke und der Scheinheilige, das ist ja so ein bisschen die gleiche Ära. Und die 80er, das war schon Steve Martin, da war er schon
eher die
am Höhepunkt seines Schaffens.
Ja, denke ich auch.
Na gut,
wobei ich weiß auch, dass ich Vater der Braut echt mochte. Auch wenn das jetzt...
Stimmt, hast du auch mal gesagt.
Wenn er da jetzt nicht so im Fokus steht, wobei doch.
Ja, ich finde ja auch Haus über Kopf mit Kühn Latifah und so, die konnte man ja auch alles sehen. Die waren ja, also er hat ja ein paar dazwischen gehabt, die nicht wirklich schlecht. Bowfinger finde ich auch nicht schlecht.
Ey, ich hab so gelacht bei Bowfinger, Alter.
Echt, ja?
Ja, Mann.
Also ich fand ihn, der kommt nicht ran an die 80er Sachen von ihm, aber es sind schon Filme, die kann man machen.
Doch,
also,
Bowfinger habe ich sogar im Kino gesehen und wirklich gelacht.
Echt, ja?
Okay. Den mochte ich.
Soweit würde ich es dann nicht.
Aber gut, da kommt ja Eddie Murphy auch noch dazu, der hat echt große Sinn im Film, finde ich.
Ja, das stimmt, die beiden sind cool.
Naja, jetzt haben wir hier Steve Martin als Jonas Nightingale. Mhm. Du kennst den Film demnach nicht?
Nee, den habe ich nicht gesehen.
Ah, okay.
Aber ich kenne das Poster. Jetzt fällt es mir wieder ein.
Gut. Das heißt, du weißt grob, worum es geht?
Nee.
Also Jonas Nightingale ist nämlich der Anführer von so einer Wandertruppe, die fahren mit ihrem Bus durch die Gegend und organisieren Shows, wo er predigt.
Okay, dann wusste ich es doch.
Okay.
Ich hatte es gerade im Kopf und dachte so, okay, ich will jetzt hier nicht ins Blaue raten, ob er wirklich so ein Wanderprediger ist, aber jetzt
kommt
es mit der Prämisse.
Und ich denke, also okay. Die bauen ein riesen Zelt auf, eine riesen Show mit Licht und Chor und vielen Zuschauern und eben eine Menge Musik und eben auch so ein paar Tricks, weil er nimmt dort so eine Art Geistheilung vor, predigt eben und der Chor singt und die Leute werden auf die Bühne geholt und werden mit ihrem Problem konfrontiert und plötzlich kriegen sie eine Berührung von ihm und können wieder gehen oder haben kein Problem mehr damit mit dem Nachbar oder Geldsorgen und und.
Praise the Lord.
Genau, so ziehen die durch die Lande und eingeführt wird das so, dass die eben im Bus sitzen und von einem Verkehrspolizisten angehalten werden auf so einer Landstraße. Weil es hieß, ihr seid hier viel zu schnell gefahren. Mhm. Und der will dem einen Strafzettel geben, ist dann auch, macht einen recht kompromisslosen Eindruck und dann sehen wir aber gleich, wie die so vorgehen, weil ist über Funk mit dem Bus verbunden, ist dann mit dem Polizisten am Polizeiwagen, wird schon hinten reingesetzt in Handschellen, weil er sich eben widersetzt, diesem ganzen Strafzettel-Ding. Und dann heißt es, alles klar, du kommst mit. Und dann fängt er an anhand von Dingen, die er im Polizeiwagen sieht und aufgrund dessen, wie er den Polizisten wahrnimmt, macht er eben das, was er am besten kann und wickelt den um den Finger. Und die Nummer endet damit, dass er keinen Strafzettel bezahlen muss, sondern dass er sogar noch eine Geldspende kriegt für sein Ding, was er da macht, im Endeffekt halt für Gott. Und so bereichern die sich, weil dann fahren sie eben in die nächste Kleinstadt, das ist irgendwo in Kansas, Rustwater heißt diese Stadt. Mhm. Und dort müssen sie erstmal liegen bleiben, weil an dem einen Bus was gemacht werden muss und die warten auf irgendein Ersatzteil, also sind sie da so ein bisschen gestrandet und machen dann aus der Not eine Tugend und sagen, wir spielen hier unsere Shows. In der Stadt warten die jetzt seit langem auf Regen und deswegen sind die Leute alle ziemlich ausgebrannt, sowohl finanziell als auch eben mental so, das Nervenkostüm liegt ziemlich blank bei den meisten, die sind halt ziemlich verzweifelt, weil die eben das mit natürlich Auswirkungen auf die Ernte hat und das ganze Problem so, ne, die meisten sind da, leben von der Landwirtschaft, können das jetzt gerade nicht, weil die da seit Ewigkeiten auf Regen warten. Jetzt kommt da so ein Wanderprediger daher mit seinem riesen Zelt und seinem riesen Trupp und verspricht denen, dass alles besser wird. Mhm. Und es ist relativ offensichtlich für die meisten eben so ein Betrüger, aber natürlich zieht er trotzdem die Leute und er macht das sehr geschickt, weil bei der ersten Show zeigen die dann schon, wie die so ihre Betrügereien abziehen. Der hat dann die Leute, die das Zelt mit aufbauen und so, seine ganze Crew, die stehen dann verteilt über den zwischen den Sitzen und bringen die Leute zu ihrem Platz und hören währenddessen die Gespräche von denen mit. Schreiben das auf, geben das weiter und die haben da so ein ausgeklügeltes System und er ist ohnehin die ganze Zeit über einen Knopf im Ohr mit dem Bus verbunden, wo sie Ich habe noch gar keine Namen gesagt, ne? Deborah Winger, die spielt hier Jane.
Zweite Woche hintereinander Deborah Winger.
Ja, die ist hier so seine rechte Hand und verfolgt auf den Monitoren, weil die ganze Show abgefilmt wird und das Publikum auch, gibt sie ihm Ansagen und sagt hier Sektion F, Reihe 3, die Frau im gepunkteten Kleid hat Probleme mit ihrem Nachbarn.
Mhm.
Und so kann er vermeintlich durch das Reden mit Gott dann eben die Probleme der Leute erkennen und alle sind geflasht und gehen total gut gelaunt wieder nach Hause und haben eine Menge Geld dort gelassen, weil natürlich basiert das darauf, dass dann am Ende gespendet wird. Und so zieht er dann den Leuten das Geld aus der Tasche. Der ortsansässige Sheriff, gespielt von einem recht jungen Liam Neeson, der ist natürlich misstrauisch. Weil er erkennt das Ding und sagt, konfrontiert ihn auch damit und vor allen Dingen Jane, weil er die so ein bisschen angrebt und kritisiert das natürlich und hätte am liebsten, dass die weiterziehen, aber es muss jetzt notgedrungen dabei zugucken, wie die halt da ihre Shows machen und den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, was er halt scheiße findet, weil er sagt, es sind alles rechtschaffene Leute, die können nichts dafür, dass hier nicht regnet und so und dann kommt so einer daher und nimmt dir noch den letzten Cent ab. Parallel eben, wie gesagt, so ein bisschen diese Liebelei zwischen ihr, also zwischen Deborah Winger und ihm, Liam Neeson. Das Objekt der Begierde von der Figur von Steve Martin, eben Jonas, ist Marva. Marva wird gespielt von Lolita Davidovich.
Ah, okay.
Kennen wir, ne? Aus JFK und sowas.
Ja, genau.
Ja. Spielt jetzt, hat glaube ich auch die letzten Jahre bei How to Get Away with Murder mitgespielt. Also die hat glaube ich auch mittlerweile eine recht gute Fernsehkarriere gemacht.
Sehr markante Locken auf jeden Fall, die Dame.
Und die arbeitet in einem Diner, wo sie eben zuerst auch einlaufen, wo er sie sofort sieht, schockverliebt ist. Und sie erkennt ihn aber halt auch für das, was er ist. Hat damit zu tun, dass sie einen kleinen Bruder hat, gespielt von Lucas Haas. Hier Leonardo DiCaprios, bester Homie.
Best Buddies.
Der spielt hier Boyd und den kennt man natürlich auch aus sowas wie Mars Attacks, Inception oder...
Flug des Navigators. Da war er die Hauptrolle. Mit 6 oder so.
Ja, der war eben echt schon als kleiner Junge am Start, ne? Und hier spielt er als Teenager eben den jüngeren Bruder von Marva,
mhm,
der durch einen Unfall nicht mehr richtig gehen kann. Der muss an Krücken laufen und hatte schon mal eine Begegnung mit so einem Prediger, der ihm eben auch durch Handauflegen gesagt hat, er kann wieder gehen und es ist eben nichts passiert. Und sie hat Angst, dass er erneut so enttäuscht wird, weil er eben Jonas sehr sympathisch und irgendwie interessant findet und sich da gleich hingezogen fühlt, hat sie halt Angst, dass jetzt der Nächste kommt, der ihm irgendwie falsche Hoffnungen macht und der wieder enttäuscht zurückgelassen wird. Also will sie ihn davor schützen und hat demzufolge wenig Bock auf Jonas. Gibt's also diese Geschichte rund darum. Und dann haben wir hier noch so in kleineren Nebenrollen eben auch Teil der Crew, Meatloaf und Philip Seymour Hoffman.
Oh.
Der hier natürlich auch wieder eine glänzende Figur abgibt. Und das ist echt also der geht eine Stunde 48 Minuten, aber es wird dann ja doch immer wieder auch gesungen und diese Show, wie er halt abgeht bei der Show, ist wirklich schon geil. Und da, finde ich, glänzt Steve Martin schon wieder sehr. Die Nummer geht auf, weil die Figur, die ist auch gar nicht so eindimensional, ne? Weil er hat schon auch, also er rechtfertigt das ganz geil vor sich selbst, was er da tut. Da gibt's auch eben eine Szene mit dem Sheriff, wo er halt erklärt, dass es ja nicht so falsch sein kann, weil die Leute sind verzweifelt und gehen aber guten Mutes und auch gut gelaunt aus der Veranstaltung raus. Und damit hat er ihnen ja schon was gegeben. Na, also das ist so seine Rechtfertigung davor,
ja, dass
er im Endeffekt mit irgendwelchen falschen Versprechungen den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Und deswegen ist die Figur hier nicht so komplett eindimensional und das trägt schon auch ein bisschen dazu bei und dann hat man hier aber halt auch eben einfach eine Menge Leute, die man irgendwie gerne sieht, ich zumindest. Und den kann man echt gut gucken. Ich finde es ein guter Film. Also kein wahnsinnig toller, kein Meisterwerk, aber echt solide und kann man problemlos gucken, weil hat diverse Unterhaltungswerte, wie ich finde.
Mhm.
Und wie er eben über die Bühne spackt, weil er gerade Gott in sich spürt und das weitergeben möchte. Und es ist
kommt gut, ja.
Grandios, ja, klar. Und es ist halt nett, ne, wie das ganze Ding gestaged ist, so wie die Show aufgezogen ist. Und all das. Und natürlich gibt's dann auch diesen, also der Film ist schon hart nach Strickmuster so, weil natürlich kommt dann auch ein bisschen dieser Moment der Läuterung, weil was passiert, wo er sich dann selber nicht mehr sicher ist, Moment mal, was war das hier gerade? Ne, so, wo man sagen könnte, war das jetzt dieses Wunder, was er den Leuten immer verkauft oder nicht und so.
Die sogenannte Entwicklung.
Ja. Deswegen da ziemlich Strickmuster, aber funktioniert in meinen Augen. Kann man machen.
Alright.
Hat auch über 23 Millionen eingespielt, dürfte damit funktioniert haben. Ich konnte nicht rausfinden, was er gekostet hat. Ist aber harmlos, ne? Ab 6 freigegeben. Der Scheinheilige. Mhm. Hast du noch Fragen?
Nee, klingt erstmal plausibel.
Gut.
Aber ich bin überrascht, muss ich zugeben, weil ich dachte, du kommst hier mit einer Gurke.
Okay. 6,1 gibt's von den IMDb-Usern. Kein Metascore. Auf Rotten Tomatoes gibt's 6,4 von der Kritik und vom Publikum 3,1. Auf Letterboxd ist er bei einer 2,8 von 5.
Uiuiui, 2,8.
Haters gonna hate. Sollst du sagen.
Klingt doch irgendwie nach einer 7.
Ist das ein Tipp oder ist...
Das ist mein Tipp.
Das ist richtig.
Ist richtig?
Ja.
Fein.
Sehr richtig. 7 Punkte.
7 it is. Aber wir wollen den Tag ja nicht vor dem Abend loben.
Ach, wie geil, ne? Ich habe ja hier sämtliche Funfacts weggelassen. Wobei es ist auch wenig...
Hast du noch was Erwähnenswertes?
Wenig Erwähnenswertes dabei, finde ich. Also diese was ich gerade erzählt habe, dieses Mind-Reading-Ding. Mhm. Haben sie sich nicht selbst ausgedacht, sondern es gab tatsächlich so einen Fernsehpfarrer, der dafür verurteilt wurde.
Ach so.
Weil das Ding aufgeflogen ist. Es hat so ein Magier, hat den da bei Johnny Carson, hat so ein Magier da mal kurz seine Tricks enthüllt. Mhm. Und das hatte übelst Konsequenzen für den. Peter Popoff hieß der Pfarrer. Der ist hart aufgeflogen damit, aber von dem haben sie sich das Ding abgeguckt. Ja. Und Michael Keaton sollte das ursprünglich spielen, war auch schon in der Produktion, ist dann irgendwann ausgestiegen, dann kam erst Steve Martin dazu.
Oh, okay.
Wäre auch ganz schön krass, weil das wäre definitiv nochmal was ganz anderes geworden. Aber für mich ist das irgendwie eine perfekte Rolle für Steve Martin. Weiß auch nicht warum. Mhm. Ja. Und ich habe ja mal die Biografie von Steve Martin gelesen. Eins der wenigen Bücher, die ich gelesen habe. Und da hat er ein Ding beschrieben, was er hier auch aufgreift. Das finde ich ziemlich schön. Und zwar sagt er an einer Stelle, always look better than they do. Wenn es darum geht, ne, wie du performst. Weil das, den Rat hat er relativ früh zu Beginn seiner Stand-Up-Karriere bekommen. Und der war ja ewig lang immer mit einem weißen Anzug auf der Bühne. Mhm. Und das war für ihn so das Ding, dass es halt darum geht, du musst irgendwie einfach der Bestangezogenste im Raum sein.
Verstehe.
Dann kann es schon mal nicht so schief laufen. Ja, fand ich ganz nett, dass es hier wieder aufgegriffen hat. Es gab tatsächlich den Versuch, das Ding in ein Musical zu verwandeln. Wurde auch gemacht. Ganze 19 Performances hat es geschafft und dann wurde es eingestellt. Hm. So viel dazu.
Zum Glück hast du die Fun Facts danach gebracht, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich auf eine 6 getippt.
Ah ja?
Ja. Jetzt wäre ich aus der Rezension rausgegangen mit von wegen, ja, das Musical war unerfolgreich und schon hast du so ein negatives Gefühl assoziiert.
Okay.
Und dann hätte ich meine Punkte runtergepusht, aber so war ich noch bei den 7, deswegen ist es gut gelaufen.
Interessant, also zumal das Musical, es wurde auch 2012 erst versucht, ne? Das ist schon
so spät.
Sehr viel später gewesen. Dafür kann ich aber die Biografie von Steve Martin, die kann ich echt empfehlen.
Vielleicht kann ich nochmal was empfehlen.
Born Standing Up heißt die.
Weil du hast jetzt zum zweiten Mal nach Kajillionaire Deborah Winger erwähnt.
Ja.
Kennst du den Film Searching for Deborah Winger?
Nee.
Das ist eine Dokumentation. Die habe ich mir angeguckt vor einigen Jahren. Und da dreht sich alles um Frauen im Filmgeschäft. Und wie schwierig es ist, mit fortgeschrittenem Alter noch gute Rollen zu finden, beziehungsweise sich im Filmgeschäft zu halten. Und Deborah Winger ist so dieses Mysterium, die komplett von der Bildfläche verschwunden ist irgendwann.
Ja.
Und dann hast du ganz viele Talking Heads von Laura Dern über Summer Hayek war dabei und
das klingt voll interessant.
Patricia Arquette, Diane Lane, wirklich Daryl Hannah, Melanie Griffith, alles was Rang und Namen hat. Die Hand darüber reden halt, wie sich Frauen im Filmgeschäft halten können und dass es halt für die schwierig ist, im weiteren Alter noch interessante Rollen zu finden, dass sie irgendwann ausgemustert werden, wie gesagt, zu Männern und so. Und das ist ein interessantes Ding gewesen.
Von wann ist das?
Von wann die Doku ist?
Ja.
Boah. Weiß nicht, 2010 rum oder so?
Okay.
Würde ich jetzt schätzen, vielleicht ein bisschen älter.
Aber es klingt sehr interessant. Also, weil das ist ein Thema, also kriege ich um mich rum auch immer wieder mit, dass, also, hat sich auch wenig verändert tatsächlich in den letzten Jahrzehnten.
2002, Entschuldigung,
okay. Schätzen. Weil es einfach so einen Bereich gibt, wenn du dann halt nicht mehr die junge Geile spielen kannst, dann bist du vielleicht mal kurz noch die junge Mutter, aber dann kommt halt irgendwann ein Bereich, wo lange nichts mehr geht, bis du dann halt die Mutter spielst.
Definitiv.
Und das ist wirklich schwierig für ganz viele Schauspielerinnen.
Das was, ist ich auch, genau, was ich auch krass finde, was ich neulich mal erfahren habe, ich habe mir ein Interview durchgelesen mit einer bekannten Synchronsprecherin in Deutschland.
Mhm.
Fröhlich heißt sie auf jeden Fall mit Nachnamen. Kerstin Fröhlich oder Katrin Fröhlich oder so.
Okay.
Und da waren auch ein paar interessante Sachen dabei, weil die hat zum Beispiel erzählt, dass im besten Fall läuft es so, dass du mit einem ersten Film von einer Schauspielerin, die jung ist, schon dabei bist.
Mhm.
Sie synchronisierst und dann im zweiten Film, die dich auch noch anrufen und du dann diese Schauspielerin praktisch begleitest als Stammstimme.
Die Stammstimme bist, ja.
Richtig, das ist so der beste Fall. Das Problem ist bloß, wenn du 2, 3 bekannte Schauspielerinnen hast und die sterben durch einen Autounfall jetzt im schlimmsten Fall oder aber nehmen wir mal Cameron Diaz, was wirklich ihre Synchronstimme ist, die zieht sich komplett aus dem Filmgeschäft zurück und dreht keine Filme mehr.
Ja.
Und jetzt ist sie 35, wo sie normalerweise die Filme von Cameron Diaz synchronisieren würde. Cameron Diaz macht keine Filme mehr.
Mhm.
Und mit 35 wiederum ist das ein ähnliches Problem, da irgendwie eine neue Rolle zu finden, die noch keine Stimme hat, gefestigt, so in einem Alter, was schon fortgeschritten ist, ist für eine Synchronsprecherin wohl extrem schwer, meint sie so. Und das ist auch so ein Hustle. Und sie sagt, wenn man da nicht aufwächst und die Schauspieler noch dabei sind, die man synchronisiert hat, dann könnte es sein, dass man da einen Leerlauf hat und ein Problem.
Klar, weil die natürlich versuchen, möglichst selten, gerade bei größeren Leuten, zu wechseln.
Genau, klar.
Logisch.
Aber es waren interessante Sachen dabei, weil sie meint auch, da herrscht natürlich auch Konkurrenzkampf und wenn einer zu hoch pokert, dann haben die Synchronfirmen auch mal die Stimme ausgetauscht von einem bekannten Schauspieler und gesagt, okay, du bist uns zu teuer, dann nehmen wir einen anderen.
Ja, ja, klar.
Teilweise gab es vom Publikum so krasse Proteste, dass komplett neu synchronisiert worden ist, das habe ich auch noch nicht gewusst. Schon ein interessantes Interview gewesen. Fand ich ganz cool. Aber so viel nur nebenbei. Also Searching for Deborah Winger kannst du dir mal angucken. Ist ganz,
ja,
ist eine ganz interessante Doku.
Mach ich.
Okay. So, dann mache ich weiter.
Mhm.
Und ich habe es schon mal hier, oder beziehungsweise schon ein paar Mal hier erwähnt, dass ich als jemand, der mit viel mit Musik zu tun hat beruflich und wenn wir keine Pandemie haben, als DJ arbeitet, ein großer Fan ist von Music Biopics.
Ja, oh ja, ich auch.
Du auch?
Ja.
Und davon habe ich mir jetzt einen angeguckt aus der Warte.
Ganz kurz, hast du ein Favorite?
Ich habe viele Favorites.
Ja?
Ja, tatsächlich. Ich habe wirklich mehrere, die mir da gefallen.
Naja, aber so keiner, der irgendwie so raussticht, wo du sagst, das ist schon in der Liga für sich oder so?
Also Walk the Line ist schon ganz oben mit dabei, definitiv.
Okay, danke. Ja, weil das ist für mich auch, für
das
mich
ist schon Königsklasse.
Music Biopics, so gehören sie gemacht.
Ja, ja, definitiv.
Für mich. Also weißt du, was so die Balance angeht zwischen Performance, erklären, warum Story der auch so abgefuckt ist oder warum er so ist, wie er ist, so von Zeitraum, den sie umfassen und so.
Besetzung.
Ja, ja, okay, ja, da kann das man sowieso. Und das ist für mich Walk the Line.
Und die Darstellung, ey. Aber da ist auch Jamie Foxx als Ray, da brauchst du auch nicht hinter zu verstecken. Das war auch krass, die Verkörperung.
Von ja, aber, siehst du, schon das, war mir ein, das war mir ein Ticken zu stark eben in die eine Richtung. Ich fand das nicht ganz so, ich fand, der war halt irgendwie größtenteils nur Wichser und. Also weißt du, so, es ging zu sehr für mich ins Drama. Also was natürlich Quatsch ist, weil Walk the Line ist ja auch Drama pur.
Ja.
Aber die haben sich so ein bisschen auf das Ding gesetzt, was ich schade fand. Bei Ray. Also weißt du, hat das großartige, die Musikkomponente wurde super bedient. Mhm. Fand ich großartig, auch inszenatorisch sensationell. Aber das eben, was so dieses persönliche Leben und das Drumherum angeht, ging, das war mir ein Ticken zu einseitig gefärbt.
Okay.
Aber es ist eben, ist so ein Geschmacksding, ne? Deswegen Ray wäre für mich nicht auf dem Level von Walk the Line. Auf jeden Fall auch super stark. Definitiv nennenswert, wenn es um Music Biopics geht, aber für mich ist da Walk the Line schon recht weit oben.
Hast du einen nach der gesehen? Wo Bob Dylan von verschiedenen Schauspielern
auch eine sensationelle Herangehensweise, fand
mega
ich.
Idee.
Mega Idee. Aber eben deswegen schwer vergleichbar mit sowas wie Walk the Line.
Ja, es sind da definitiv 2 Herangehensweisen.
Ja. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt, was du bringst.
Du warst auf jeden Fall sehr, sehr gut mit dem Hint, was Walk the Line angeht, denn es geht hier in eine ähnliche Musikrichtung. Regisseur und Buch Mark Abraham, der hat nur 2 Regie-Credits. Hat aber sehr viel produziert und Sachen, die wir kennen. Der hat Dawn of the Dead 2004 produziert.
Mhm.
Der hat Air Force One produziert und definitiv ein paar große Filme.
Okay.
Und der adaptierte ein Buch namens Hank Williams, The Biography.
Mhm.
Und hat daraus einen Film gemacht, der heißt so viel wie I Saw the Light. Was ein großer Hit von Hank Williams ist.
Ja.
Und Hank Williams ist einer der größten, also nicht nur Country-Stars, sondern einer der größten und bekanntesten Musiker. Auf der Top 100 der Rolling Stone, der bekanntesten und wichtigsten und einflussreichsten Musiker, taucht der Typ auf. Der hatte 40 Singles zu Lebzeiten in den Charts. Und Spoiler Alert, er ist mit 29 gestorben. Also eine extrem kurze Karriere gemacht und hat in diesen paar Jahren, wo er Karriere gemacht hat, extrem erfolgreiche Touren und jeder kannte ihn und der war ein Superstar, ist aber mit 29 dann gestorben.
Krass.
Ja. Und der Film beleuchtet die Geschichte von Hank Williams und er wird in dem Film verkörpert von Tom Hiddleston. Das was heißt, interessant ist, als Brite den zu besetzen, fand ich schon ganz cool.
Ja, und das heißt, der Film ist aber auch nicht besonders alt.
Der Film ist nicht besonders alt, der ist von 2015.
Okay.
Und Tom Hiddleston spielt diesen Hank Williams. Der Film steigt damit ein, dass er mit seiner Frau durchbrennt, mit ihr vor so einem, also nicht in der Kirche, sondern bei so einem Pfarrer, der irgendwie feierlich dafür ist, auch Hochzeiten zu machen, irgendwie mehr so in seinem Büro werden die verheiratet. Die Frau wird gespielt von Elizabeth Olsen. Und die Mutter wiederum von Hank Williams, die ihn auch ständig auf Tour begleitet, Cherry Jones.
Oh, schön.
Ja. Und Cherry Jones und seine neue Frau Elizabeth Olsen können sie nicht leiden. Die sind also mehr damit beschäftigt, sich gegenseitig ein bisschen anzugiften.
Mhm.
Und im klassischen Sinne eines Musikfilms, hier steht noch Biografie, Drama, Liebesfilm mit bei, konzentriert sich der Film sehr, sehr auf sein Privatleben und seine wechselnden Frauen im Laufe des Films.
Okay.
Aber auch auf seine Alkohol- und Tablettensucht aufgrund eines Rückenleidens, weil er wird am Anfang des Films auf der Bühne von einem Typen attackiert und umgerissen und holt sich dabei ein chronisches Rückenleiden, was er versucht natürlich mit Alkohol und Tabletten dann in den darauffolgenden Jahren zu betäuben, was auch dafür geführt hat, dass er auf einem Weg zu einem Konzert im Auto mit 29 Jahren dann einfach weggekippt ist und gestorben ist.
Ach, so ist er umgekommen.
Okay. So ist er umgekommen, richtig.
In welcher Zeit befinden wir uns hier?
In welcher Zeit? Wir sind in den 1900, jetzt will ich keine Scheiße erzählen, warte mal, wir sind das die 30er, 40er?
30er, wirklich so früh?
Nee, so früh ist es nicht. 40er, 50er, ich will jetzt keine Scheiße erzählen. Also ich glaube, wir sind in den 50ern, I Saw the Light.
Okay.
Da hat er so seinen Erfolg gefeiert. Also es wird immer so ein bisschen, er wird so verpackt, dass Elvis sich von ihm eine Menge abgeguckt hat, als er seine Karriere gestartet hat.
Mhm.
Insofern hat sich Elvis so ein bisschen, was die Bewegung und die Kostüme angeht, weil auch er hatte diese Fransen und so und diese Kostüme, wie Elvis auch immer aufgetreten ist, das hat schon stark an Hank Williams erinnert. Und es gibt nicht nur eine Stimme, die sagt, das war schon eins seiner Vorbilder, was er zwar niemals gesagt hat, aber ist hier unverkennbar.
Okay.
Und Hiddleston verkörpert ihn wirklich krass, Alter.
Ja?
Also er selber lief ja 10 Meilen am Tag und radelte 15 Meilen, um irgendwie diese dünne Statur von Hank Williams zu erreichen, was er vorher nicht hatte. Weil er ist ja schon groß gewachsen, aber er ist schon ein bisschen massig gewesen. Und der hat diese ganzen Kilos runtergehungert, um dann letztendlich die Figur von ihm zu tragen. Und also die Haltung von ihm und so, der hat das wirklich gut gemacht. Und er und Elizabeth Olsen sangen in dem Film selbst. Also, wobei Elizabeth Olsen seine Frau spielt, die dann auch natürlich versucht aufzutreten und neben ihm mitzusingen. Aber die ganzen Produzenten und die Studiobosse und die Konzertveranstalter wollen sie nicht. Weil die der Meinung sind, dass sie halt nicht so gut singen kann wie er.
Mhm.
Und mobben sie so ein bisschen. Deswegen soll Elizabeth Olsen auch nicht so gut singen. Also die hat hier im Film wohl besser gesungen, als das wahre Vorbild singen konnte, nämlich die richtige Frau von Tom Hiddleston.
Mhm.
Und bevor hier irgendwelche Witze vorkommen, ja, Loki und Wanda sind verheiratet in dem Film. Also wir haben ja wieder ein MCU-Spin-Off, so, weil es ist schon lustig, dass Tom Hiddleston und Elizabeth Olsen beide aus dem MCU groß hier ein Ehepaar spielen. Das fand ich auch auf jeden Fall einen ganz witzigen Twist.
That's funny.
Ja.
You're funny.
Ja, ist nicht auf meinem Mist gewachsen, aber okay. Das taucht so ziemlich in jeder lustigen Rezension auf und in jeder Kritik.
Die Spaßvögel.
Ja. Und Hiddleston selber soll wohl entgegen seiner Rolle ein absoluter Gentleman gewesen sein, hat sich tagtäglich von allen Mitarbeitern am Dreh und am Set irgendwie verabschiedet, vom Hausmeister, Caterer bis hin zum Regisseur. Also ist ein super, super krass umgänglicher Typ gewesen.
Kein Method Acting hier, ja?
Kein Method Acting, und da er auch die Songs selber gesungen hat und wohl sehr talentiert ist, sang er auch auf der Filmabschlussparty, auf der Rap-Party, gab er ein Konzert vor allen Mitgliedern. Und der trat sogar vorher beim Wheatland Music Festival auf, was ein richtiges Festival ist, und hat da so sein Act gehabt, wo er dann so 3-4 Songs performt hat aus dem Film. Fand ich auch ganz witzig.
Ist seither irgendwie ein Album von ihm erschienen? Nee.
Okay. Also nicht, dass ich jetzt Scheiße erzähle. Kommt ja auch mal vor, dass Schauspieler auch mal ein Album rausboxen. Ja,
vielleicht hat er irgendwie ein ganz spannendes AKA.
Kann sein.
Tom Hiddleston.
Ja. Also, was man hier noch sagen kann, mit einem Einspiel von 1,8 Millionen bei 13 Millionen Budget haben wir einen der größten Kinoflops im Jahre 2015 vorzulegen.
Autsch.
I Saw the Light war nicht erfolgreich und kommt auch in der Kritik nicht besonders gut weg. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil ich finde, bei den 123 Minuten hat er durchaus das eine oder andere Problem mit dem Pacing. Also, man hätte schon, es gibt so ein paar Momente, wo er so ein bisschen durchhetzt, dann gibt es andere Momente, wo es Hänger gibt.
Mhm.
Da hätte man am Timing ein bisschen arbeiten können. Aber insgesamt ist das wirklich ein gutes Biopic. Kein Walk the Line, aber ein kleines Brüderchen von Walk the Line. Oder Schwesterchen, muss man ja heute auch sagen. Vielleicht ist es auch ein kleines Schwesterchen.
Okay.
Brüderchen, Brüderchen-Ninnen.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ein Problem an dem finanziellen Misserfolg ist, dass es halt weniger Bezug gibt als jetzt wie bei einer Figur wie Johnny Cash. Weißt du, dass du musikalisch einfach auch nicht so viel im Ohr hast von dem Künstler,
aber nur
wie jetzt von einem Elvis oder einem...
Ja, aber nur in Europa und Deutschland. Also in Amerika ist Hank Williams ein absoluter Nationalstar. Da kennst du mindestens 20 Songs, wenn du drüben lebst.
Okay.
Da hat er definitiv einen anderen Status. Was Europa angeht, stimme ich dir zu.
Hatte der denn so einen kleinen Release oder wie erklärst du dir das?
Der hat schon einen sehr kleinen Release. Ist ein spezieller Film, ist kein Blockbuster und ging in die Hose, wollte keiner sehen.
Ja, schade.
Mhm.
Weil du würdest ihn ja empfehlen, also klingt ja so.
Ich würde ihn schon grundsätzlich empfehlen, aber das ist schon ein bisschen, also es ist halt ein organischer Musikfilm, so, weißt du, es ist halt eine organische Musikbio. Du wirst hier nichts Neues erfahren und du sagst ja auch immer, man ist hier nicht neu auf die Welt gekommen
mit
dem Film. Also insofern hat man jetzt nichts verpasst, wenn man I Saw the Light nicht gesehen hat, aber es ist trotzdem gut gespielt und ein solider Musikfilm.
Ja, klingt auch wieder so ein bisschen nach einem Film, wo man lieber mitspielen würde, als ihn sich dann schlussendlich anzugucken.
Oder so.
Also ich zumindest, ja.
Ich nicht. Ich gucke mir lieber an, anstatt mitzuspielen.
Ach so, DJ von Hank Williams.
Ja. Ladies and Gentlemen, the DJ of Hank Williams. Ich mache dann den Warm-up.
Woop,
ja.
Woop.
Geil. Ganz genau. So, Punkte. IMDb 5,8.
Ui.
Wird noch schlimmer. Metascore 47.
Alter, was?
Rotten Tomatoes 4,6 von 10. Ich habe gesagt, der ist nicht gut.
Ja, aber
18% Empfehlung bei Rotten Tomatoes bei diesen 4,6.
18%. Nee, also Sekunde, du hast nicht gesagt, dass der nicht gut ist, sondern im Gegenteil, du hast gesagt, den kann man sich angucken.
Nee, ich habe doch gesagt, dass die Punkte.
Ja, ja, ach so, okay. Ja.
2,9 von 5 von Audience.
Mhm.
Und Letterboxd bei erstaunlichen 4,7 tatsächlich.
Garantiert nicht.
Nee, ist er nicht. 2,6 von Letterboxd. Guck mal, der Fuchs.
Fällt ja, da nicht drauf rein. Schilderholler, 4,7 von 5 übertreibt.
Hallo, wir hatten doch schon mal Diskrepanzen.
Ja, ja.
Okay, die beste Letterboxd-Bewertung, die wir jemals hatten, jetzt war vielleicht ein bisschen übertrieben.
War ein bisschen hochgegriffen.
Ein bisschen arbeiten.
Okay, das klingt trotzdem alles schlechter als das, was du so gesagt hast, finde ich. Weil das ist ja nun wirklich sehr verhalten. Also 5,5 und sowas, das hättest du nicht als guten Film bezeichnet, wenn du da wärst. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich glaube, du bist bei mindestens oder doch beim höchstens 7.
Sagst du das auch?
Ja.
Bei mindestens und höchstens 7. Das ist eine dasselbe, oder?
Na, ich würde gerne eine Range angeben. Also dann
die Range ist von 7 bis
7,5. Aber das darf ich ja nicht. Deswegen muss ich leider sagen, ich glaube, du bist bei 7.
Ja, wir können ja sowas wie ein Dings einführen für die nächste Saison. So ein Joker.
Ja.
Wo du zum Beispiel so eine Range auch hast. Zwischen,
oder eben,
wo du sagst, okay, ich will meinen Joker setzen.
Ja, genau. Noch komplizierter. Telefonjoker und so, ja.
Die Spielkinder. Ja, unser Punkteraten geht den Leuten sowieso schon auf den Sack. Ja. Wir bringen jetzt nochmal 5 Joker rein.
Irgendwann machen wir nur noch Punkteraten und sprechen gar nicht mehr über Filme.
Ja, wird schwierig, dann irgendwas zu raten, oder? 7 ist richtig, mein Freund.
Yay!
Volltreffer, 7 Punkte für I Saw the Light.
Wunderbar.
Durchaus einen Blick wert.
Okay. Dann komme ich mit einer Serie.
Na, dann komme.
Das ist ein relativ kleines Projekt. Ich meine, im Ursprung von der BBC kam letztes Jahr, heißt Code 404. Wie der allseits bekannte Fehlercode.
Mhm.
Sind nur 6 Episoden, die erste Staffel. Da ist eine zweite in Auftrag gegeben. Und geht pro Episode 25 Minuten. Also das hat man relativ schnell weggeguckt.
Wann ging das los?
Letztes Jahr.
Letztes Jahr, also von 2020.
Ja. Okay. Creator Tom Miller, Sam Meyer, Daniel Peek. Da habe ich von denen, die haben wirklich primär Sachen in England gemacht, wovon ich bisher wenig gesehen habe, beziehungsweise gar nichts. Ich habe mir das primär angeguckt, weil eine der beiden Hauptrollen wird gespielt von Stephen Graham. Der spielt hier den Polizisten D.I. Roy Carver. Und es geht darum, dass sein Partner, John Mayer, gespielt von Daniel Mays, der wird gleich in der ersten Episode getötet, kommt bei einem Einsatz ums Leben. Und dann gehen die hin und beleben den mit Hilfe von AI wieder. Der wird also zu so einer Art Robocop.
Klingt so.
Und das ist im Prinzip auch schon die ganze Prämisse. Das heißt, der ist dann eine Weile tot und dann wird er irgendwann wiederbelebt. Und dann gibt's zum einen das Problem, wie, dass er sich jetzt eben neu mit dieser Situation anfreunden muss, dass er jetzt wieder lebt, dass er ein paar Jahre tot war, dass sich zwischenzeitlich natürlich ein paar Dinge verändert haben und dass er im Grunde über eine AI gesteuert wird. Zwischenzeitlich hat sich sein Partner mit seiner Frau zusammengetan. Das erfährt er aber natürlich auch erst im Verlauf der Serie.
Okay.
Und dann geht's natürlich auch noch drum, dass die Leute, durch die er beim Einsatz ums Leben gekommen ist, immer noch zugange sind und dass man die halt natürlich noch fangen muss. Ja. Ansonsten kann ich noch erwähnen, dass Rosie Cavaliero hier die Chefin von denen spielt, DCS Dennett. Die habe ich neulich noch in einer anderen Miniseries gesehen namens Black Narcissus, was diese Neuauflage von diesem, ich glaube, Film aus den 50ern. Gab es schon mal einen Film, der eben Black Narcissus hieß und es wurde jetzt als Serie neu aufgelegt. Da hat die mitgespielt.
Habe ich mir einen Trailer angeguckt.
Okay.
Das weiß ich noch, von der Neuauflage.
Ja, fand ich nicht uninteressant. Also muss ich auch mal irgendwie weiter gucken. Ja, und die haben dann eben relativ, also, ach nee, Sky war das, genau. Ist ja hier auch bei Sky, denke ich, zu sehen. Das
Sky Spears.
Die haben dann gleich bekannt gegeben, dass es eine zweite Staffel geben wird, habe ich ja eben gesagt. Ja. Gibt hier nicht viele Punkte. Also ich habe einen IMDb-Score und eine Rotten Tomatoes Critics-Bewertung. Mhm. Das war's.
Tja, müssen wir mitarbeiten, was wir kriegen.
Ja. Die liegt hier bei 6,2 bei IMDb und auf Rotten Tomatoes immerhin 80% von den Critics. Das ist aber natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil ey, die Serie ist schon wirklich, also das, was hier an CGI zum Einsatz kommt, sieht echt cheesy aus.
Mhm.
Die ganze Prämisse ist irgendwie Käse. Weil,
ach, cheesy und Käse.
Ach so, ja. Weil halt irgendwie zum einen natürlich schon mal sehr viel geiler da gewesen und zum anderen dann da auch so eine Serie draus zu stricken, das ist halt, ja, also das kann man sich schenken. Es ist wirklich völlig harmlos und ist jetzt trotzdem, wie gesagt, ist kurzweilig auch dadurch, aber irgendwo auch überflüssig. Also ich bereue es so ein bisschen, dass ich hier geguckt habe. Das kann man machen, aber ich würde es nicht wirklich jemandem empfehlen.
Das klingt ja nicht so gut.
Nee, ist überschaubar. Ne? Also, wie gesagt, wenn man da unbedingt Bock drauf hat, aber ich finde auch da, es gibt gerade so bei Polizeiserien aus England gab es schon wirklich clevere Sachen.
Mhm.
Die gehört nicht dazu. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Weil ja, also jetzt hier auf jede Episode eingehen, ist irgendwie völliger Quatsch. Weil wie gesagt, das, was sich hier handlungsmäßig abspielt, habe ich schon grob umrissen.
Dann lieber zum Original Robocop greifen.
Ja.
Hm.
Definitiv. Code 404.
Ich sag 5.
Das ist richtig.
Fast eine 4,5 gesagt.
Fast. Drama, Drama, Drama.
Und dann hatte ich Lee Miyagis Stimme im Kopf. Liagis Stimme im Kopf.
Ha!
Nimm immer das Erste. Nimm die erste Intention.
Sehr gut, Guess.
Ja, Lisan. Ja, Lisan. Mach ich. 5.
Stimmt. Richtig.
Andere haben die Kranichtechnik.
Siehste?
Manchmal. Ich hab
Manchmal dauert es ein bisschen länger.
Other weaknesses? We're slow learners and we're not particularly good listeners.
Das ist in a nutshell die Bewegtbildbanausen vom Feinsten. In einem Satz beschrieben. So, Freunde, ich habe es gesagt. Ein Brett habe ich auf jeden Fall diesmal dabei. Und es gab mal einen Regisseur, der in den 70ern Furore gemacht hat, weil er das Slasher-Genre absolut revolutioniert hat. Und es gab einen Schauspieler, der primär dafür bekannt war, dass er einen 10-Jahres-Vertrag bei Disney hatte und sehr harmlose Kinderfilme gedreht hat. Und dann hat besagter Horrorregisseur mit diesem Herrn ein Elvis-Biopic gedreht, einen Fernsehfilm. Und da haben die beiden so gut zusammengearbeitet, dass er ihn unbedingt auch für den kommenden Film haben wollte, wo die Produzenten erstmal gesagt haben, hast du einen Arsch offen, doch nicht dieser Disney-Schauspieler. Und es geht um Kurt Russell und John Carpenter. Und John Carpenter wollte Kurt Russell für seinen kommenden Film Die Klapperschlange haben, Escape from New York.
Geil.
Und über den rede ich jetzt.
Großartig.
Ja. Denn das Studio hatte andere Pläne. Die haben sich eher so Leute vorgestellt wie Charles Bronson, Tommy Lee Jones, Nick Nolte. Das waren so die Sachen, sowas wollten die halt in der Hauptrolle haben. So einen gestandenen Actionstar, der ein bisschen älter ist, anstatt so einen Typen, der vorher irgendwie, Santa Claus in Hausschuhen oder wie die ganzen Disney-Filme in den 70er-Jahren hießen, was weiß ich was, primär bekannt war. Weil diese Elvis-Biografie war tatsächlich der erste erwachsene, ernste Film, den er gedreht hat. Der hat davor wirklich nur diese Disney-Kinderfilme gedreht. Deswegen war das schon ein gewagter Vorschlag von Carpenter, den Typen hier reinzuholen.
Das heißt, wir sind in welchem Jahr?
Wir sind im Jahr 1981.
81, okay. Genau.
Die Klapperschlange Escape from New York. Wie lange ist her?
Bei mir?
Na, so viele Leute habe ich jetzt hier nicht im Raum, die ich ansprechen könnte.
Ja, manchmal fragst du dich ja auch so ganz bedeutungsschwanger selbst.
Du meinst hier Second-Jahr-mäßig, ja?
Ja, ja.
Wie lange ist her? 1971.
Hast du doch vorhin erst wieder gemacht, irgendwie eine Frage gestellt und sofort selbst beantwortet.
Mache ich sowas?
Ja, natürlich.
Nein, das mache ich nicht. Wann mache ich denn sowas? Ach so, ja, doch, damals.
Siehste?
Ja. Nee.
Nee, bei mir, 90er habe ich den gesehen und die Fortsetzung auch.
90er?
Ja.
Okay. Und? Hängen geblieben?
Ja.
Bisschen.
Bisschen was. Zumindest mal seine Optik, ne? Das war schon das Ding, wo er Augenklappe hat.
Das war die Augenklappe, was seine Idee war übrigens. Und Carpenter wusste nichts davon. Der ist vor dem ersten Take mit Augenklappe aufgetaucht. Carpenter war ein bisschen überrascht. Aber fand es dann doch ganz geil irgendwie, als er das in der Kamera gesehen hat. Und das war auf Kurt Russells Mist gewachsen. Fand ich ganz cool.
Okay. Ja, ist schön.
Schon mal ein Funfact vorausgeschickt. So, wir sind am Anfang. Hören wir eine Computerstimme, die uns in den Film einleitet. Die erklärt uns, 1988 ist die Kriminalitätsrate um 400% gestiegen. Wir springen ein paar Jahre vor und deswegen wurde 1997 Manhattan komplett abgeriegelt und man hat eine Gefängnisinsel draus gemacht. Außen um Manhattan hat man 20 Meter hohe Mauern gebaut, dass keiner rauskommt.
Ja.
Dahinter sind Minen, die praktisch über die Brücke gelegt worden sind und die im Wasser sind, dass keiner irgendwie rüberschwimmen kann. Und auf der anderen Seite hat man patrouillierte Wärter, die aufpassen, dass da nicht doch jemand durchflutscht. Die Computerstimme sagt, letztendlich geht es darum, once you get in, you never get out.
Mhm.
Und es gibt auch keine Wärter innerhalb von Manhattan, sondern die stehen alle außerhalb dieses Geländes.
Ja, genau.
Das wäre auch noch wichtig. Das heißt, dieses Pack, was da irgendwie zurückgelassen worden ist.
Die machen das alles unter sich aus.
Die machen das unter sich aus. Das ist komplett, die sind komplett auf sich alleine gestellt. Das ist back to the roots, jeder für sich. Und diese Computerstimme, die übrigens uncredited war, ist jemand, den man definitiv kennt. Das war Jamie Lee Curtis.
Okay.
Auch ganz interessant.
Ja. Hat
sie niemals erkannt.
Naja, aber die hatte ja eine Verbindung, ne? Zu John Carpenter.
Hatte sie? Ach so, ja, klar, stimmt, hatte sie wirklich. Alter, stimmt.
Ja.
Wie krass. Ja, krass. Habe ich gar nicht daran gedacht. Ja, logisch.
Okay. Ja, weil ich mich nämlich auch gerade bei Kurt Russell, weil ich so war sofort bei The Thing. Und musste gerade nachgucken, der war 82.
Der war 82.
Und das ist eigentlich schon krass, weil der war da ja sowas, also ich meine, da gab es ja auch andere Ideen und so, aber der war für Carpenter da halt schon so gesetzt.
Ja, klar. Aber da hat er sich ja schon, hat er ja schon bewiesen, dass er den Actionhelden drauf hat.
Naja, und dann musste er aber zwischen Klapperschlange und da, weil da hatten wir es doch noch von, ne? Von wegen, weil es hieß ja, dass der sich irgendwie ein Jahr hat Haare und Bart wachsen lassen. Da kann ja nicht viel dazwischen gewesen sein.
Nee, der hat doch, als er gehört hat, dass er die Rolle gekriegt hat, jetzt für die Klapperschlangen, hat er 8 Monate trainiert wie ein Bekloppter.
Ah, oh, okay.
Und hat sich dann auch so ein bisschen Muckis antrainiert und so. Der hat sich schon hier extrem darauf vorbereitet, auf die Rolle. Ich finde übrigens, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber Kurt Russell ist einer der lässigsten Schauspieler der Filmgeschichte.
Ja, ja.
Und das war der damals. Da war der schon eine coole Sau.
Ja.
Und das ist der heute immer noch.
Ja.
Der sieht heute im Alter immer noch total geil und total lässig aus und ist seit 30 Jahren oder seit 40 Jahren mit Goldie Hawn verheiratet. Keine Skandale, weißt du?
Ja.
Haben ihre Familie, leben für sich und so und fernab von irgendwelchen Drogengeschichten.
Bin ich voll bei dir. Reizt sich bei mir, was die Coolness angeht, auf jeden Fall auch bei den ganz Großen mit ein.
Oder?
Ja. Ja,
ich mag den auch total gerne.
Ja.
Und der Typ spielt Snake Plissken. Und Snake Plissken wird nämlich nach einem missglückten Banküberfall verhaftet. Und als er verhaftet wird, trifft nämlich noch eine weitere Nachricht ein in dieser Schaltzentrale, wo die Beamten ihn gerade festhalten, nämlich, dass der Präsident der USA in der Air Force One direkt über Manhattan zum Absturz gebracht wurde und jetzt irgendwie in dieser Gefängnisinsel mittendrin feststeckt und die den rausholen müssen.
Ja, genau, okay.
Und die fliegen dann natürlich mit mehreren Helikoptern und mehreren Soldaten fliegen die rüber, damit die verhindern, dass dem Präsidenten was passiert. Und dann kommt ein Scherge, der ziemlich durchgeknallt aussieht, so ein bisschen wie der so ein Typ, ähnlich der Joker von Heath Ledger aus Batman, Dark Knight. Also total durchgeknallt mit so hochtypierten Haaren, weiß geschminktes Gesicht, so Ketten und so, also sieht total wild aus.
Mhm.
Und der sagt, wenn ihr euch jetzt nicht verpisst mit euren Helikoptern, dann stirbt der Präsident, ihr habt 3 Sekunden. Und fängt dann an runterzuzählen. Also ja, ich bin hier, um zu verhandeln. Und er zählt einfach weiter. Stoisch, 21, 20, 19, diese, ey Jungs, Rückzug ist nur zu heikel.
Mhm.
Weil er hat halt so ein Walkie-Talkie in der Hand so und der würde halt sofort den Befehl vom Präsidenten, dass er den Präsidenten eliminiert wird. Und das wollten die Soldaten nicht auf dem Gewissen haben. Also fliegen die zurück und kommen auf eine Idee, wir müssen das Ganze ein bisschen unauffälliger angehen.
Mhm.
Und Snake Plissken wiederum, den die gerade verhaftet haben, die wissen von ihm, dass er eine großartige Vergangenheit hat in der Armee. Dass er, bevor diesen Banküberfall überfallen hat, einer der jüngsten Typen war, die irgendwie Orden gekriegt haben und ausgezeichnet worden sind für krasse Errungenschaften während verschiedener Kriege. Und deswegen sagen die zu ihm, pass auf, du kannst dir deine Freiheit verdienen, indem du da reingehst und dafür sorgst, dass der Präsident lebend rauskommt, dann schenken wir dir deine Freiheit.
Ja, ich erinnere mich.
Weil das ist natürlich wesentlich unauffälliger, als wenn wir hier mit 3 Helikoptern anreiten. Die setzen ihn in so ein Segelflugzeug und er segelt praktisch lautlos rüber, landet übrigens auf einem Turm vom World Trade Center.
Mhm.
Das ist natürlich auch eine bittere Note, wie er mit diesem Segelflugzeug auf die 2 Türme zusteuert und dann auf so einem Turm landet. Da dachte ich auch so, okay, das hätte man auch nicht voraussehen können, dass man da irgendwann so ein Kloß im Hals hat, wenn man das Ganze sieht.
Mhm.
Und achso, bevor er losfliegt, das wäre auch noch wichtig, sagen die natürlich zu ihm, dass die Stadt komplett verseucht und verpestet ist und die müssen ihn impfen, damit er sich da nicht mit irgendwelchen Zeug ansteckt.
Ach echt?
Und genau. Und setzen ihm praktisch hier so 2 Pistolen an die Stirn.
Aha.
Oder an die Schulter, weiß ich jetzt nicht genau.
Nee, ich wusste nicht mal mehr, dass er geimpft wurde. Ich glaube, die Schulter
drücken dann ab und danach verraten die aber ihm, das ist kein Impfstoff, sondern
Tracker,
das ist ein Trigger. Und wenn du innerhalb von 24 Stunden schaffst, den Präsidenten rauszukriegen, er kriegt nämlich noch eine Uhr.
Ach stimmt, das ist dann so eine laufende Bombe.
Das ist eine laufende Bombe, dann stirbt er praktisch. Er hat praktisch 24 Stunden Zeit, diesen Trigger dazu, wie heißt das? Naja, Alter, jetzt fehlt mir das Wort. Zu entschärfen.
Ach, okay.
Ja.
Aber die können ihn auch tracken, ne? Die wissen, wo er ist.
Die können ihn damit tracken, richtig.
Ja. Also langsam kriege ich das wieder zusammen.
Und wie das Segelflugzeug auf Manhattan zusteuert, ist übrigens richtig geil, weil ich meine, der Film spielt primär nachts.
Ja.
Der DOP der nutzte erstmalig irgendwie so eine Linse, um das wenige Licht, was da noch übrig ist, weil die haben wirklich fast komplett im Dunkeln gedreht, um das noch irgendwie zu bündeln oder separatieren.
Mhm.
Und deswegen sind hier erstaunlich gute Bilder zustande gekommen, weil das Szenario von Manhattan wurde gebaut aus Spanplatten und Pappe, wo die dann einfach Fotos von Wolkenkratzern raufgeklebt haben auf die Szenerie.
Ja.
Und nur mit Licht und Atmosphäre haben die dann praktisch und Matte-Paintings haben die dafür gesorgt, dass es halt wirklich wie eine Stadt aussah.
Geil.
Und diese Matte-Paintings und die Wattewolken, die da kreiert worden sind, die hat keinen geringerer gemacht als James Cameron.
Krasser Scheiß.
Auch ganz interessant.
Und funktioniert das, wenn du es dir heute anguckst?
Das funktioniert immer noch.
Ja,
das
sieht
immer noch geil aus. Und ich habe ihn in HD gesehen. In groß.
Okay, krass.
Ich habe jetzt seit langem mal wieder, also wenn ich so eine Filme gucke, dann schmeiße ich auch mal meinen Beamer an.
Ach, Mensch, gestern.
Ja, ich habe einen riesen Fernseher. Ich schmeiße nicht immer meinen Beamer an, aber für Snake Plissken habe ich meinen Beamer angeschmissen. Das gleiche Set übrigens wurde für Blade Runner benutzt. indem man zwar so ein paar Sachen ein bisschen umgebaut hat und so ein paar Sachen umgestellt hat. Echt? Aber Blade Runner, das ist die gleiche Stadt, die auch schon bei die Klapperschlange benutzt worden ist. Fand ich auch interessant.
Abgefahren.
Ja, wa?
Boah, muss ich auch mal wieder gucken.
So, jetzt landet Snake Plissken in diesem Wasteland voller Kannibalen, Sadisten und Verbrecher.
Mhm.
Und muss den Präsidenten suchen, der übrigens vom einflussreichen Duke und seiner Bande gekidnappt wurde. Das ist die Prämisse.
Ja. Ist eigentlich auch schon auch geil, ne? Dass dann das Leben des Präsidenten aufgrund der Umstände irgendwie an so einen einzelnen Typen einem überlassen wird.
Ist mega geil. Und was ich noch gar nicht gesagt habe, ist natürlich die Besetzung, die hier eine Rolle spielt. Also Kurt Russell habe ich erwähnt. Der Präsident wird gespielt von Donald Pleasance.
Mhm.
Den habe ich ja schon erwähnt bei Look Back in Anger. Neben Richard Burton. Er war nämlich der Polizist, der mal patrouilliert worden ist.
Oh Gott, ja.
Wo er natürlich Weltruhm erlangt hat, ist als Bond-Bösewicht Blofeld.
Mhm.
Weil das ist seine bekannteste Rolle. Das heißt, wir haben hier einen Bond-Bösewicht, der hier mitspielt. Und er hat nicht seinen englischen Akzent abgelegt. Das fand ich zum Beispiel auch interessant, weil das ist so ähnlich wie bei, der hat einfach mit seinem englischen Akzent losgeredet und dann wollten die nicht die Szene nochmal neu drehen, haben dann gesagt, naja, wir haben hier eine futuristische Welt und so, was soll's, ja, 1998 kann ja auch ein Präsident sein aus England, der da irgendwie als Präsident für Amerika erklärt worden ist und so weiter und so fort. Und Donald Pleasance selber hat sich die übelste Hintergrundgeschichte ausgedacht, so ähnlich wie der Direktor bei Cool Hand Luke,
ja,
wo dann keiner nachgefragt hat und das hat keinen interessiert, aber für ihn selber, er fand es ganz cool, das erklären zu können, warum er diesen englischen Dialekt hat.
Und wie hat das erklärt? Also gibt's da irgendwie was Spannendes oder halt?
Nee,
aus England.
Nee, das war schon das Ding, was ich gerade gesagt habe, dass er praktisch, dass die Nationen nicht mehr bestehen, so wie sie vorher waren und das ist so
ähnlich. Ach so, ja, okay.
Wie die NATO oder so zum Beispiel, dass mehrere Länder sich zusammengeschlossen haben und daraus dann Präsident gewählt wird und so. Das war.
Halt hast du eigentlich erzählt, welches Jahr die erzählen?
Ja, habe ich. Also 1988 ist es so, dass die Kriminalitätsrate explodiert wurde.
Aber erzählen und dann die nicht ins
Jahr 1997.
Ah, okay, eben.
Wir sind im 97. Ja. Da findet sich alles statt.
Ja.
97 ist alles platt.
Klar.
Herrscht überall Krieg und es sind nur noch Kannibalen unterwegs.
Schutt und Asche in New York.
Ja. Da war schon die Angst vor Millennium, war schon auf jeden Fall zu spüren.
Ja, Mann. Gab es ein paar Filme, ne? Dann noch später. Ja.
Definitiv. Wem begegnet Snake Plissken noch in dieser Stadt? Ernest Borgnine spielt ein Taxifahrer, der sich da festgesetzt hat, den auch viele kennen. Der spielt natürlich die Rolle des netten Alten, fand ich auch ganz cool. Undurchsichtiger Charakter, den sehen wir tatsächlich auch sehr oft. Harry Dean Stanton ist noch dabei. Tom Atkins, nicht zu vergessen, darf in keinem 80er-Jahre-Film fehlen. Und der Duke, nämlich der Oberbösewicht, der diese ganze Bande unter sich irgendwie hat und der so alles lenkt, was in Manhattan überhaupt passiert,
ja,
der wird gespielt von Isaac Hayes.
Isaac Hayes war das?
Was schon eine krasse Besetzung ist, ja. Isaac Hayes spielt diesen Bösen.
Der Chefkoch.
Der Chefkoch, richtig. Aber der große, oder die große Überraschung oder der große Coup des Films war es, einen Schauspieler rauszukramen, den man schon ewig nicht gesehen hat. Und der ist primär bekannt geworden durch Western.
Mhm.
Nämlich Lee Van Cleef,
mhm,
der schon einige Male Clint Eastwood gegenüberstand. Und als Kurt Russell gehört hat, dass Lee Van Cleef praktisch so den Gegenspieler von ihm spielt.
Ja.
Oder beziehungsweise den Typen, der ihn engagiert und der zwielichtig ist und den er die ganze Zeit, also er guckt ihn die ganze Zeit total verächtlich an so und er weiß, dass er diesem Typen nicht trauen kann, aber er muss natürlich hier um sein Leben irgendwie pokern.
Aber der spielt einen von der Regierung, die ihn da reinschicken?
Er spielt denjenigen von der Regierung, die ihn verhaften,
ja,
und die ihn dann reinschicken.
Okay,
das ist der Typ, der das Sagen hat. Er landet auch als erstes mit der Truppe, mit dem Helikopter da,
okay,
und muss dann aber wieder abziehen. Das ist so der Typ, der die Fäden zieht.
Ja.
Was sagt sich Kurt Russell? Er orientierte sich wegen Lee Van Cleef natürlich an Eastwood.
Mhm. Und
hat gesagt, okay, dann macht er auch diesen schweigsamen, stumm, aber trotzdem durchgreifenden Helden, so den Clint Eastwood damals gespielt hat, als er ihm gegenüberstand. Und das fand ich schon ganz geil, als er gehört hat, wer den spielt und dann gesagt hat, okay, so und so lege ich meine Rolle an.
Ja, klar, bietet sich an.
Ja.
Cool.
Das mit der Augenklappe, den Überraschungseffekt habe ich schon erwähnt. Er trägt die ganze Zeit ein Shirt mit völlig überflüssigen Reißverschlüssen an der Schulter,
ja,
wo ich nicht weiß, okay, was soll das? Und der größte Witz,
die 80s.
Der größte Witz, das habe ich hier schon erwähnt, ist es wirklich die deutsche Vermarktung. Auf dem Poster sehen wir Kurt Russell mit einer Klapperschlange tätowiert auf dem Arm.
Nee, ich dachte, er hat keine Klapperschlange auf dem Arm.
Nee, Moment, er hat eine Kobra tätowiert auf dem Arm,
ja,
richtig. Der Film heißt aber die Klapperschlange.
Ja.
Der größte Witz ist, er hat auch nicht eine Kobra auf dem Arm tätowiert.
Sondern?
Er hat eine Kobra auf dem Bauch tätowiert, die praktisch so in Richtung seines Gemäches sich schlängelt.
Aha.
Seine Arme sind gar nicht tätowiert. Und in Deutschland hat man ihm einfach so ein Fake-Tattoo auf den Arm gemacht und auch noch den Film falsch genannt.
Alter.
Weil Tattoo von der Cobra, wo kein Tattoo ist, den Film die Klapperschlange nennen.
Ja, statt alle, alles richtig gemacht. Traurigerweise weiß trotzdem jeder, was geht, wenn man sagt, die Klapperschlange.
Definitiv, ja. Der hat sich nur eingebürgert in dem Film, aber das ist so lächerlich. Es geht sogar noch weiter. Auf einem riesigen deutschen Poster auf den offiziellen deutschen Filmplakaten wurde sein Rollenname falsch geschrieben. Da heißt er Pleskin. Mit 2 E und Doppel-S. Also statt Pleskin.
Aha.
Einfach mal auch komplett den Rollennamen verdreht. Also es
Alter.
Da waren wirklich eine Menge Amateure unterwegs. Das fand ich auf jeden Fall auch.
Aber hat er nicht noch, zumindest auf Deutsch, diesen Zutitel Flucht aus New York? Oder?
Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass der zweite heißt ja Flucht aus L.A. Und der erste ist, glaube ich, Klapperschlange Flucht aus New York.
Weiß ich nicht mehr, okay.
Bin ich mir nicht sicher.
Ja.
Habe ich mir nicht notiert. Notiere ich mir normalerweise mal dazu, wenn der deutsche Titel dazu steht.
Mhm.
Vielleicht war es nur so ein Untertitel. Also, was kann man denn für ein abgefucktes New York am besten nehmen? Und dann haben sie sich überlegt, St. Louis, nach einem Brand 1976, zu größten Teilen komplett zerstört. Das sieht wunderbar aus. Das sieht nach Wasteland aus.
Und es war auch 81 noch komplett...
Da waren bestimmt ein bestimmter halt Stadtteil war richtig zerstört. Und okay. Da haben die dann irgendwie dieses Wasteland gedreht, haben mit Lastwagen vom Schrottplatz irgendwie Millionen alte Zeitungen Müll angekarrt, was sie da irgendwie verteilt haben, brennende Tonnen, und dann hat man dieses Endzeit-Szenario. Man hat dafür gesorgt, dass 10 Blöcke der Strom abgestellt wird, damit man diese dunkle Atmosphäre hat und damit die nur mit den Kameras arbeiten. Carpenter hat für $1 eine Brücke von der Stadt eingekauft, um da Dreharbeiten stattfinden zu lassen. Das war nämlich die Brücke, die auch von dieser Festlandinsel dann wegführt.
Okay.
Und nach den Dreharbeiten, das fand ich besonders geil, hat er für $1 die Brücke auch wieder zurückgekauft an den Staat. Also hat dann den Tausch praktisch wieder rückgängig gemacht, hat den Dollar zurückgenommen und hat die Brücke dann wieder der Stadt gegeben.
Was ist denn das für eine unnötige Aktion?
Ja, keine Ahnung. Einfach nur so symbolischer Wert.
Aha.
Und es gab einen Charakter in diesem Film, ohne jetzt spoilern zu wollen, der verschwindet auf dem Screen und man weiß nicht so richtig, was mit dem oder derjenigen passiert ist.
Okay.
Also man hat den Tod dieser Person nicht mitbekommen.
Mhm.
Das fiel aber den Machern erst bei einem Screening auf, nachdem der Film schon im Kasten war und nachdem die Schauspieler schon längst zu Hause waren.
Okay.
Interessant übrigens, wem es auffiel. Es war nämlich der Sohn von einem der Produzenten, ein 15-jähriger Junge mit dem Namen J.J. Abrams.
Findiger Kerl, der Typ.
Findiger Kerl, der hat den Fehler entdeckt. Was haben die gemacht? Carpenter ist zu dem Haus gefahren von der jeweiligen Person und hat in der Garage mit seiner Kamera so eine Überfahrszene gedreht, dass die Person praktisch unterm Auto zerquetscht wird.
Mhm.
Und das haben die in der Garage praktisch nach dem Film gedreht und dann später eingesetzt.
So geil.
Mega, oder? Fand ich auch richtig geil.
Ja, wie cool.
Snake Plissken, in Italien bekannt unter dem Namen Hyena, in Südkorea wiederum bekannt unter dem Namen Cobra.
Mhm.
Und was kann man noch sagen?
Und wir wundern uns über Klapperschlange.
Wir wundern uns über Klapperschlange, also hier hat man auf jeden Fall gut gefreestylt.
Also bei Hyäne, hast du mal das Plakat dazu angeguckt? Haben sie dann auch irgendwo eine Hyäne hingeklatscht? Oder?
Nee, habe ich nicht.
Oder das wäre natürlich vielleicht interessant gewesen. Irgendein vergleichbares Raubtier? Wahrscheinlich.
Es kann natürlich sein, dass die Italiener...
So ein Erdmännchen und dann heißt er Hyäne.
Es kann natürlich sein, dass die Italiener ihm ein Hyäne-Tattoo verpasst haben auf den Oberarm.
Nee, meine ich ja. Die müssten ja dann, wenn sie es so falsch wie in Deutschland machen wollen, Erdmännchen auf den Arm tätowieren und Film Hyäne nennen.
So, das Erdmännchen auf den Arm tätowieren. Das wäre auf jeden Fall eine Variante gewesen. Das berühmte Erdmännchen-Tattoo von Snake Plissken. Hast du mitgekriegt, dass es Prequel-Gerüchte gibt? Seit Jahren schon wieder kursieren.
Wirklich?
Wer soll ihn spielen?
Keine Ahnung.
Der Actionstar der heutigen Zeit, Chris Hemsworth natürlich, soll Snake Plissken spielen. In jungen Jahren.
Ach nee.
Das, ich kann ja nur sagen, was gerade diskutiert wird. Und
ja,
das
aber das ist doch lame.
Kursiert schon seit ein paar Jahren. Ach nee, das ist lame.
Finde ich jetzt schon auf dem Papier lame.
Keine Ahnung.
Ich würde es mir natürlich trotzdem angucken, ist ja das Traurige, aber finde ich als Idee, mit der Besetzung vor allem, keine gute Idee.
Findest du nicht geil?
Du?
Ja, ich würde es mir angucken.
Ja, siehst du, natürlich, meinte ich ja. Würde ich mir auch angucken. Aber sag mal, was mich jetzt die ganze Zeit schon brennend interessiert.
Schieß los.
Hat John Carpenter das Ding denn auch selbst geschrieben?
Er hat es auch geschrieben.
Basiert das nicht auf irgendeinem Science-Fiction-Buch?
Nee. Das ist alles auf seinem Mist gewachsen. Der hat sich diesen Film ausgedacht und
cool.
Hat Drehbuch geschrieben und hat Regie geführt.
Okay.
Ja.
Krasser Scheiß. Ja, jetzt, wie gut funktioniert das heute noch?
Er hat definitiv B-Movie-Charakter.
Echt?
Also es ist, aber schon damals. Das ist ja schon so ein Videothekenfilm. So ein Autokinofilm, so ein Bahnhofskinofilm. Das ist kein Blockbuster, so wie, weiß nicht.
Ey, für die 80er? Also ich weiß nicht, ich habe den so in Erinnerung, dass ich das irgendwie schon geil fand mit dem Setting in diese abgefuckte Stadt und so.
Warst halt auch noch klein.
Ja, gut, und, klar.
Auf Crack. Also das sorgt natürlich auch dafür, dass du den Film mehr feierst als
ja,
auch.
Das hilft immer, ja.
Also, aber es ist ein Hammer-B-Movie.
Ja.
Also es ist einer, der auf jeden Fall sehr gut funktioniert und stellt den ein oder anderen Blockbuster definitiv in den Schatten. Aber insgesamt, ich habe ja gerade gesagt, Matte-Paintings, Stadt aus Pappe und so.
Ja, aber wenn du sagst, es funktioniert.
Ja, natürlich.
Ist auch drauf geschissen. Ja.
Aber trotzdem hat er diesen B-Movie-Charakter. Trotzdem ist das so ein Videothekenfilm. So ein Videothekenaufsteller von Snake Plissken, das ist doch.
Ja, aber das kann ja fast sogar von Vorteil sein.
Wie ist das ein Vorteil?
Manchmal, deswegen sage ich ja, es kommt drauf an.
Okay. Also für mich ist hier keine Wertung drin, aber der hat nicht diesen Blockbuster-Look, was geil ist. Also klar, ich weiß, was du meinst. Der ist dann nicht so Hollywood, sondern ein bisschen rougher. Gefällt aber sicher nicht jedem.
Mhm.
Kann auch sein, dass ein paar damit.
Ja, aber deswegen die Frage, ja, wie es dir gefällt.
Ja, ich bin Fan. Ich mag ja die 80er sowieso und ich sag ja gerade, er hat ein bisschen diesen B-Movie-Charakter, aber.
Ja, aber eben, du sagst das so, als würdest du damit was daran aussetzen.
Was willst du jetzt wissen?
Ob die Tatsache, dass du das als B-Movie-Charakter erwähnst, negativ ins Gewicht fällt oder nicht?
Nee, für mich nicht. Aber wir haben ja auch Zuhörer, deswegen versuche ich das natürlich so gut wie möglich zu beschreiben, dass wenn einer hier, also es ist kein Alien, das ist nicht so ein Ding, wo du heute sagst, boah, das sieht immer noch Hammer aus, egal welche Szene du nimmst. So.
Ja, okay.
Sondern du hast ja schon Momente, wo du sagst, es hat so ein dreckiger Trash-Autokinofilm, aber ein geil. So ja. Wie Mad Max. Mad Max ist auch eigentlich ein Trash-B-Movie, okay. Aber ein geiler. Also der damalige Mad Max, nicht Fury Road.
Klar.
Hat auch funktioniert. Ich meine, der hat ja nur 6 Millionen Budget gehabt und daraus mussten halt kreativ werden, um diese ganze.
Ach, der hat nur 6 Millionen gekostet.
Deswegen mussten die da alle Kreativität nach vorne bringen, um irgendwie das Ganze geil aussehen zu lassen. Und hat auch 25 Millionen Boxoffice gemacht, also war recht erfolgreich.
Mhm.
Hat auf jeden Fall Kohle gemacht für so einen kleinen Film.
Ja, ich denke mal, deswegen hat er dann auch diese 15 Millionen für The Thing bekommen.
Ja, das war schon, ich meine, er hat mit Halloween einen Riesenhit gelandet und jetzt hat er ein paar Jahre später mit der Klapperschlange wieder Plus gemacht. Deswegen, man hatte Carpenter dann definitiv auf dem Schirm.
Okay.
Gab ja auch ein Sequel, 1996, hast du selbst erwähnt, Escape from L.A.
Mhm.
Das kenne ich nicht, habe ich nicht gesehen, werde ich aber noch. Aber für viele Fans überflüssig.
Ja, so habe ich den auch abgespeichert irgendwie.
Ja, insofern werde ich mal gucken. Weiß nicht, warum. Natürlich eine ikonische Rolle, greifen dann sie wieder auf, um noch eine Fortsetzung zu machen, aber das war wohl eher ein Griff ins Klo. Von 1981 geht 99 Minuten Action, Abenteuer, Sci-Fi. Habe ich noch was vergessen?
Nö. Punkte.
Punkte habe ich vergessen. IMDb 7,2.
Mhm.
Metascore 76.
Wow.
Rotten Tomatoes 7,2. 3,8 von Audience. Und Letterboxd ist bei einer 3,6.
Das ist besser, als ich gedacht habe.
Okay.
So in der Summe. Also ein Metascore von 76 finde ich echt gut.
Findest du?
Also 76, Alter?
Für mich ist das ein kultig verehrter Film. Ich hätte ihn erwartet.
Ach echt?
Ja, tatsächlich.
Okay.
Weil ist doch wirklich ein berüchtigter Film, die Klapperschlange. Für mich ist der so Anfang 80er mit Terminator, Mad Max, wird er doch in einem Abendzug genannt. Also Escape from New York ist
also
wirklich
ein Terminator, der nun wirklich ein Blockbuster ist, würde ich den nicht vergleichen.
Warum nicht? Für mich ist es eine Liga. Das sind alles drei Filme aus einem Genre, die geil funktionieren.
Wow. Dieser Film ist für dich auf einer Liga mit Terminator. Das relativiert meine Punkteeinschätzung gerade wieder enorm.
Also nicht punktemäßig, aber so viel, weißt du? Also so vom die würden in der Videothek wahrscheinlich in der gleichen Wand stehen. So meinte ich das.
Ah, okay. Ja, das könnte gut sein.
Das meinte ich.
Ja, okay. Ich tue mich trotzdem ein bisschen schwer.
Das ist ein geiler Film.
Ja. Ach, fuck, ey. Schwierig. Ich sag.
Schwankst du zwischen 6 und 10?
Ja. Ungefähr da. Nee, ich weiß halt wirklich nicht, wie, ob das jetzt groß ins Gewicht fällt, die Sache mit dem 80er-Charme und B-Movie und so.
Ja, aber du weißt, ich mag die 80er. Du
ja,
weißt,
ja.
Ich habe gerade gesagt, Kurt Russell ist ja Fan und so. Also
ich sag 9.
Ja, siehst du. Geht doch.
Wie, geht doch?
Ist ja, richtig, 9, oder? Ja, 9 ist richtig.
Ich habe sehr mit mir gehadert.
Na, ich habe aber auch schon gehört, ja.
Hast du? Ich wäre aber, nee, weil wirklich, wer stand
in
die
Richtung gestopst? Ich hatte schon ein bisschen Schiss, dass
mein
du zu
erster
tief
Impuls war, also ganz oben. So.
Ah, okay.
Weil ich schon dachte, dass der gehört bei dir eben zu den Filmen, die du auch einfach aus der Kindheit und so in Erinnerung hast. Dass
dann hast du ein Déjà-vu, dass ich Departed, Ghostbusters und Oldboy keine 10 gegeben habe und dann bist du wieder ein bisschen runtergegangen, ja.
So in etwa, ja.
Okay.
Eben, Ghostbusters keine 10 und so, deswegen, da relativiert schon einiges.
Ja, sorry.
Ja. So.
Ich trage aber auch ein T-Shirt von einem neuen Punktefilm. Ja, das geht auch. Das müssen keine 10 sein. Die Klapperschlange, Escape from New York.
Cool.
Von mir. Fertig.
Deines
Ding.
Ich jetzt wieder, ja?
Ja. Die Klapperschlange war übrigens auch ein Film, den ich im Hausflur abgestellt habe, weil ich mir die Blu-ray gekauft habe, weil ich den auf Blu-ray sehen wollte.
Der war aber schnell weg.
Die waren alle weg. Also ja, die waren alle auf einmal weg.
Bis auf den Western.
Bis auf den Western. Also Klapperschlange und Highlander hat sich jemand unter den Nagel gerissen. Hey, übrigens, was ich noch gar nicht erwähnt habe, das für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, das ist hier eins meiner dunklen Flecken gewesen. Ich habe den Film noch nicht vorher gesichtet.
Das finde ich ganz schön krass.
Das ist hier tatsächlich eine Erstsichtung von den Klapperschlangen gewesen. Das ist eins der großen 80er-Klassiker, den ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe. Das heißt, hier ist auch keine Nostalgie bei. Ich kannte den gar nicht.
Echt krass. Hast du denn mittlerweile auch eine Liste an 80er-Jahren-Filmen, die dir fehlen? Also gerade so solche großen Filme.
Ich habe grundsätzlich eine Liste, wo ich Blu-rays im Regal habe von Filmen, die ich noch gar nicht gesehen habe. Die gibt es auf jeden Fall. Aber die sind nicht nach Jahrzehnten sortiert, sondern das ist alles durcheinander.
Okay, aber das heißt, weil du sonst so ein Listentyp bist, das heißt, du hast jetzt hier keine Liste, wo du sagst, große Filme der 80er, die ich noch abhaken muss.
So weit in die Tiefe geht es dann nicht mit den Listen, sondern das ist alles zugeballert von Filmen, die ich halt noch gar nicht gesichtet habe, wo es halt ein erster Watch wäre. Da gibt es einige. Und da greife ich ja bei dem Podcast immer wieder auf diese Liste zu.
Ja, ist auch, finde ich, ich genieße das ja so an diesem Podcast, dass ich mir da notgedrungen jetzt irgendwie Filme angucke, weil ich sage, ja, ich habe die Riesenlücke, weil der und der Klassiker fehlt mir halt komplett.
Naja, klar.
Da kommt dieses Poster halt auch immer geil zum Einsatz.
Ja.
Und passenderweise ist nämlich jetzt auch mein nächster Film von dem Poster.
Cool.
Und das war auch wieder ein Projekt, weil wir hatten es vorhin erst davon, dass Filme aus der Zeit dann auch gerne mal ein bisschen länger sind. Dieser hier ist von 1963, aus Italien, von Luchino Visconti und er heißt Il Gatto Pardo. Zu Deutsch Der Leopard.
Aha. Habe ich dir mal einen Film voraus endlich mal.
Du kennst ihn nämlich schon.
Den habe ich mal gesehen, ja. Hat mir David mal geliehen. Aus seiner Sammlung habe ich mir angeguckt.
Und ich war mir bei dem nicht sicher, ob ich den kannte oder nicht. Und jetzt habe ich mir angeguckt und bin mir sehr sicher, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe.
Der Leopard.
Auf ja. Deutsch. Wie ich gerade gesagt habe, hast du dir den rückwirkend denn bewertet bei Letterboxd? Du hast ja alle gelockt.
Ja, habe ich.
Weißt du, was du dem gegeben hast?
Nee, aber habe ich offen hier. Insofern erzähl mal weiter und ich sag dir dann, wie ich den gelockt habe.
Ja, ist ein Riesenfilm. Also, das kann man mal vorweg sagen, war auf jeden Fall ein Projekt und hat demzufolge aufgrund seiner Größe und des wichtigen Themas, zumindest für die meisten Italiener, und eben großer Stoff, waren da große Leute interessiert. Und Luchino Visconti, der hat insgesamt nur 21 Credits, aber hat schon echt ein paar große und sehr wichtige Filme gemacht, glaube ich. Kann man so sagen. Und der gehört wahrscheinlich ganz oben mit dazu. Weil das ist hier der Lieblingsfilm von Martin Scorsese.
Oh, okay.
Oder, ich meine, ach, da findet man immer wieder verschiedene Angaben, ne? Aber Scorsese hat ja selber diese Stiftung gegründet, also diese Film Foundation. Und die war auch hauptverantwortlich dafür, dass dieser Film jetzt in seiner vollen 186-minütigen Fassung in 4K restauriert wurde.
Mhm.
Das haben wir dem guten Herrn Scorsese zu verdanken.
Stimmt, der ist ja auch in den...
Nee, der hat
auch das Sagen.
der hat diese Film Foundation mitgegründet und weil das einer seiner Lieblingsfilme ist, war der dabei. Schlicht und ergreifend deswegen, ist total geil. Mhm. Und wenn man dem Guardian Glauben schenken darf, dann ist das die beste Screen Adaptation ever.
Wow, okay. Superlativen.
Total. Also auch der taucht natürlich auf jeder Liste auf, egal ob das die 1001 Filme sind, ob das unser Poster ist, ob das die Letterboxd Narrative Movies sind, was auch immer. Der ist da überall mit dabei und das ist schon echt ein krasser Film. Aber geht, wie gesagt, 3 Stunden und 6 Minuten, die ich mir dann eben auch in voller Länge gegeben habe.
Krasser Typ. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Ich habe ihn jetzt mittlerweile aufgerufen. Also ich habe ihn im März 2007 gesehen.
Ui.
Das ist tatsächlich schon eine ganze Weile her. Und da war ich noch nicht so der Cineast, der ich heute bin. Und weiß, dass ich ihn sehr, sehr lang fand. Ich habe ihm 3 Sterne gegeben hier. Mhm. Von 5. Wäre wahrscheinlich so eine 6,5 gewesen, also so rückwirkend. Aber ich kann mich erinnern, dass der schon recht zäh war. Aber ja, zu dir.
Bin ich mal gespannt, ob du das heute auch noch so sehen würdest.
Das ist halt die Frage, aber das ist wirklich so ein Film, den habe ich so in Erinnerung, dass ich wahrscheinlich nicht so motiviert wäre, den nochmal zu rewatchen, weil da war schon so, da habe ich mich schon so ein bisschen durchgequält auf jeden Fall, obwohl ich es geil fand, wer da mitspielt und die schauspielerischen Leistungen und so, aber ich mochte auch den Film, aber der war mir einfach schlichtweg zu lang und ein bisschen zu lame.
Mhm. Ja, es ist ein Epos.
Ja.
Das passt aber eben so ein bisschen zur Geschichte. Ich erzähle mal ansatzweise, worum es hier geht. Wir befinden uns in Sizilien, San Lorenzo, im Jahr 1860. Und das Bürgertum steigt gerade auf und wird auf Sicht den Adel ablösen. Und diese Entwicklung wird hier über eine längere Zeit gezeigt und primär aus der Sicht des Adels dargestellt.
Mhm.
Das heißt, wir verfolgen hier eben das Adelsgeschlecht der Salina. Don Fabrizio, der ist der Fürst von Salina, das ist halt so der Capo in dem Verein. Und die Salinas, das ist eine große Familie, die haben eine Menge Häuser, Landsitze und prinzipiell eigentlich ein recht angenehmes Leben. Und diese Idylle wird dann gestört, als eben Giuseppe Garibaldi mit seinen Freiheitskämpfern an den Start kommt und mit seinen Gefolgsleuten in Sizilien einläuft. Um dort dass die Bourbonen, deswegen das Adelsgeschlecht spielt hier eine große Rolle, weil die Bourbonen da eigentlich eine Fremdherrschaft geführt haben in komplett Süditalien und um die zu beenden, ist Garibaldi halt in Sizilien einmarschiert.
Mhm.
Und Don Fabrizio, weil er eben auch schon in die Jahre gekommen ist und sehr viel gesehen hat, der ahnt sofort, über kurz oder lang wird das Bürgertum hier die Aristokratie ersetzen. Ne? Adel wird früher oder später abgeschafft, das heißt, unsere Zeit ist quasi beendet. Und an der Oberfläche der Gesellschaft wird sich aber nicht groß was verändern. Das ist eigentlich auch so die Stimmung, die sich von seiner Seite aus durch den ganzen Film zieht. Der ist eigentlich recht phlegmatisch unterwegs, weil er eben weiß, es ist alles dem Untergang geweiht, er hat sich dem sehr resigniert hingegeben und ist demzufolge relativ stoisch im ganzen Film, was so seine Haltung angeht. Und das ist aber ziemlich geil, weil der Mann wird gespielt von Burt Lancaster.
Da ist er wieder. Beim nächsten Posterfilm auch wieder am Start.
Und deswegen auch die Reihenfolge, weil ich ja neulich das Urteil von Nürnberg hatte.
Mhm.
Und dieser Film war ausschlaggebend, dass er hier in dieser Figur besetzt wurde, weil er dort auch schon eine recht stoische Figur gespielt hat. Visconti sich das angeguckt hat und das dann den Ausschlag gegeben hat, weil es ihn überzeugt hat, weil er war beim besten Willen nicht seine erste Wahl, weil der natürlich keinen Bock hatte, dass ihm der Verleih ihm hier einen Ami aufs Auge drückt.
Mhm.
Aber zur Besetzung gleich noch mehr. Jetzt erstmal hier weiter in der Handlung. Wo war ich? Don Fabrizio, ja, der ahnt die Nummer. Jetzt kommt sein Neffe, im Grunde sein Lieblingsneffe, Tancredi, zum Einsatz. Der ist auch von altem Adel, aber mittlerweile komplett verarmt, während die Salinas halt noch recht Kohle haben.
Richtig.
Die haben noch einen ganz guten Stand. Und Tancredi, übrigens auch sensationell gespielt von Alain Delon,
mhm,
Tancredi, der ist nun ein sehr dynamischer Kerl und der schließt sich dann eben Garibaldis Truppe an. Wird dann im Kampf leicht verletzt, darauf aber natürlich zum Hauptmann befördert und macht da sein Ding. Währenddessen, also geschichtlich ist dann so, dass die Revolutionäre da siegen und dann verlagert Don Fabrizio mit seiner Familie da sein Sitz in das Sommerdomizil in dem Dorf Donna Fugata. Und da spielt dann auch ein Großteil des Films. Also wir haben am Anfang eben San Lorenzo und dann Donna Fugata. Und dort ist der ortsansässige, reiche und einflussreichste Typ Don Calogero Sedara. Und der hat die hübscheste Tochter im ganzen Dorf, gespielt von Claudia Cardinale. Und das ist so krass, Alter, wie sie einfach sich selbst auch nur darauf reduziert. Die reduziert sich auf Looks und ist vollkommen happy damit. Das ist schon geil. Und auch alle, wenn sie über sie sprechen, immer nur so, die ist wunderschön, die ist wunderschön, die ist wunderschön. Hast du die gesehen? Und so, jeder ist hin und weg, jeder Typ will die haben, jeder ist schockverliebt. Und es geht eigentlich nur darum, dass er die schönste Tochter im Dorf hat, die er auch dann immer gut abschirmen muss von den ganzen Annäherungsversuchen anderer Typen.
Die hätte definitiv ein paar Follower im Jahr 2021.
Die wäre gut im Business.
Mhm.
Definitiv. Ja. Da der jetzt dieser einflussreiche Geschäftsmann ist, ist es natürlich naheliegend, weil, wie gesagt, der Adel droht, den Löffel abzugeben, also muss man sich ja irgendwie absichern. Und Tancredi ist natürlich auch schockverliebt und wird Angelica Sedara, eben Claudia Cardinale, macht ihren Heiratsantrag und will sie heiraten. Weil ihr Vater, Don Calogero, sieht da seine Möglichkeit drin, einen Adelstitel zu kriegen. Mhm. Er bringt die Kohle und die anderen bringen den Titel, deswegen Win-Win. Die ursprüngliche Partnerin oder Objekt der Begierde von Tancredi war ja die Tochter von Don Fabrizio. Concetta hieß sie. Ne?
Ja, fragst mich kurz.
Ach so, ja, gut. Wie, weißt du nicht nice mehr try. Oder was?
Concetta, oder? Gehst du? Ja, genau.
Ja, die wird dann auf jeden Fall aufs Härteste abgefickt, ne, weil Tancredi halt irgendwann ankommt, die mit dem Arsch nicht mehr anguckt, obwohl die eigentlich noch zusammen sind und sich halt vor ihren Augen an Angelica ranschmeißt, als gäbe es keinen Morgen. Das ist schon eigentlich ein übler Bitch-Move, aber okay. So ist es dann. Und wie gesagt, dann geht's um die bevorstehende Hochzeit der beiden, was das für die Familie für Auswirkungen hat. Und ihre Einberufung in den Adelsstand haben wir dann am Ende des Films, und damit spoilere ich hier nichts groß, weil das ist ja eh ein sehr ausgebreitetes Epos, wo es wenig um das Ende geht oder um die Auflösung eines Twists oder sowas. Zumal es hier ja auch wirklich eben auf einem bekannten Material basiert. Also Giuseppe Tomasi di Lampedusa hat das 1958 in einem Roman verfasst und wie gesagt, war bekannt. Der hat jetzt hier bei der Umsetzung hat Visconti speziell die letzten Kapitel weggelassen.
Mhm.
Wo im Buch erlebt man dann wohl auch noch seinen Tod und so weit kommt es im Film nicht. Aber du hast hier am Ende halt, und das trägt bestimmt auch dazu bei, dass du den als langatmig empfunden hast, wir haben hier eine Ballsequenz, die fast eine Dreiviertelstunde geht.
Mhm.
Und die ist aber, deswegen würde es mich stark interessieren, ob du es heute noch genauso siehst, weil die ist, was das optische Einfangen dessen angeht, wahnsinnig imposant. Das ist schon krass. Also sowieso, Set, Ausstattung, Kostüm ist hier wirklich krass.
Ja, die ist bestimmt toll.
Wahnsinnig detailverliebt.
Mhm.
Und du merkst halt, dass die an echten Sets waren. Die haben das in Sizilien gedreht und das siehst du. Ist alles dann, wenn sie draußen sind, ist super staubig. Du merkst, dass es bullenheiß ist. Die haben das in den 11 heißesten Wochen des Jahres gedreht.
Mhm.
Das waren alles so semi-praktische Bedingungen. Aber dadurch entstehen halt wirklich eindrucksvolle Bilder. Ja. Das ist hier der Durchbruch, sowas wie der Durchbruch, von Mario Girotti. Weißt du, wer das ist?
Nein.
Der wurde uns dann sehr viel bekannter als Terence Hill.
Ach so, fast. Terence Hill.
Terence Hill, der spielt hier Count Cavriaghi, der auch recht präsent ist.
Jetzt, wo du es sagst.
Dann zu einem späteren Zeitpunkt will er quasi das, was Tancredi nicht möchte, macht sich an die Concetta ran, die ihn dann wiederum mit dem Arsch nicht anguckt. Also der hat keinen besonders einfachen Stand in dem ganzen Film, aber der hat hier eine recht präsente Rolle. Und das hat bei ihm halt wirklich eine Menge angeleiert. Relativ unmittelbar danach ging es dann los.
Ist ein großer Star im Drama-Genre geworden, auf jeden Fall danach.
Naja, aber es ist schon spannend, weil das halt für ihn hier wirklich eine Menge eröffnet hat.
Mhm.
Ja, fast 3 Milliarden Lira hat das Ding gekostet. Darfst du selber ausrechnen, was das...
Das ist super.
In Euro wäre, nee, weil ich hab's
ja
gerade so mit historischen Rechnern und so weiter, ich hab's nicht hinbekommen, das ungefähr umzurechnen und da ganz widersprüchliche Ergebnisse bekommen. Deswegen,
Ansagen. Wer flüstert dir denn hier die Infos zu?
Nein, ich hab's, wie gesagt, selber versucht und bin kläglich gescheitert. Die haben das auf 70 Millimeter gedreht.
Mhm.
Und gerade in der restaurierten Fassung siehst du das, weil das schockt. Jetzt haben die aber den Fehler gemacht, speziell die Amerikaner, weil dort hat der Film halt nicht funktioniert und ist gefloppt. Weil Fox hat als Verleih das Ding nicht in der Version released, sondern haben das auf 35 mm dann in die Kinos gebracht. Und haben auch nicht Technicolor, sondern Deluxe Color, was billiger ist und auch billiger aussieht, verwendet und so. Und dadurch waren halt die Bilder einfach lange nicht die starken, die sie eigentlich sind.
Mhm.
Könnte man sagen, dass das natürlich mit ein Grund dafür ist, dass das Ding gefloppt ist. Wer weiß. Spannend an der ganzen Nummer, dass Visconti den inszeniert hat, finde ich, dass, weil es ja hier um den Verfall des Adels geht und wie unsere Hauptfigur Don Fabrizio damit umgeht, beziehungsweise nicht umgeht, wie er es eher hinnimmt.
Mhm.
Und was das für Veränderungen in der ganzen Dynamik mit Familie und Volk und so weiter für Folgen hat. Finde ich insofern interessant, weil Visconti selber aus dem Adelsgeschlecht stammt. Das heißt, im Grunde weiß der, wovon er spricht, wenn der das hier inszeniert.
Hat er auch blaues Blut?
Hatte er, und absurderweise hat er sich aber Zeit seines Lebens als Marxist bezeichnet. Und das ist
das
halt...
Das beißt sich ein bisschen, ja.
Total. Finde ich aber eben insofern spannend, dass der dann diesen Film inszeniert, dass einer, der aus dem Adel stammt, sich aber irgendwie wohl als Marxist fühlt, dann so einen Film inszeniert. Und sie haben es hier nicht wie bei Barry Lyndon gemacht, weil das ging nicht. Also ich will auf die Beleuchtung hinaus, ne, dass die hier nur echtes Licht verwendet haben und kein künstliches. Weil dadurch, dass das so heiß war, die dann auch viel drin, gerade diese Ballszene, ne, ist ja komplett drin, und dann überall diese Kerzen brennen, sind die halt viel schneller abgebrannt als erwünscht. Die mussten dauernd ersetzt werden, weil die einfach durch die erhöhte Temperatur ist das halt alles dahingeschmolzen. Und deswegen kam noch eine Menge künstliches Licht zum Einsatz.
Thomas Vinterberg gefällt das nicht.
Ja, Stanley Kubrick wahrscheinlich auch nicht.
Nee.
Ja. Und das hat... Warte mal, was habe ich hier noch stehen? Ach so, ja. Das ist mit Barry Lyndon, das habe ich schon erzählt. Da haben sie aber wiederum halt auch spezielle Kameras zum Einsatz gebracht, die überhaupt in der Lage waren, du hast es ja auch erwähnt, wenn es darum geht, möglichst viel Restlicht mit aufzunehmen in der Kamera.
Bei der Klapperschlange.
Das war bei Barry Lyndon natürlich unabdingbar, weil da hast du nur Kerzenlicht gehabt, heißt nur echtes Licht, kein künstliches Licht. Das heißt, du musst von diesem Flackern dann auch alles so aufnehmen, damit du überhaupt ausreichend siehst. Da kamen ja Zeiss-Linsen zum Einsatz bei Kubrick. Und hier haben sie aber keine Zeiss-Linsen gehabt und deswegen war das halt echt ein Problem. So, das heißt, die mussten halt über den Kerzen und Kronleuchtern mussten die dann halt noch künstliches Licht installieren und dann kam eben genau das zum Einsatz, was ich gesagt habe. Nicht nur, das sind halt die Kerzen sehr viel schneller abgebrannt, weil wenn du halt über der Kerze noch einen fetten Scheinwerfer montierst, entsprechend schmilzt der Wachs, das Wachs dann halt fröhlich vor sich hin. Das war hier ein echtes Problem. Ja. Das hatte dann eben auch zur Folge, die Leute haben übelst geschwitzt, ne? Die Handschuhe, die alle getragen haben, waren übelst verdreckt dadurch, weil jeder halt geschwitzt hat wie Sau und so, und das war alles ein riesen Terz. So, also die Dreharbeiten, alles, was ich so gelesen habe, war wirklich, ging in eine schwierige Richtung. Das muss nicht nur Spaß gemacht haben. Ja, und ich habe es vorhin schon kurz angeteased, weil Lancaster eben nicht die erste Wahl war von Visconti. Er hat ihn aber überzeugt, indem er halt ankam und ihm demonstriert hat, dass er das Originalbuch gelesen hat.
Mhm.
Und eben sehr von der Geschichte geschwärmt hat und halt wirklich sich stark ins Zeug gelegt hat, um diese Rolle spielen zu können. Weil Visconti ursprünglich witzigerweise Spencer Tracy wollte oder Anthony Quinn, weil ihm wurde halt so eine Liste vorgelegt mit großen Namen, die es dann sein könnten vom Verleih aus. Gregory Peck war da auch noch im Gespräch.
Wirklich alles große Namen.
Eben, alles große Namen, aber eben, dann kam das Urteil von Nürnberg, das war für ihn ausschlaggebend und witzigerweise haben die sich in der Zusammenarbeit so miteinander angefreundet, dass das 74 nochmal zum gemeinsamen Projekt kam,
mhm,
wo sie Gewalt und Leidenschaft zusammengedreht haben. Ja.
Aber das ist krass, dass davon abhängig ist, ob du dir gerade einen Film anguckst, wo der Schauspieler in der Rolle passt, weil ich meine, Burt Lancaster hat ja auch viele Rollen gespielt, wo er eben einen komplett konträren Charakter spielt, weißt du?
Und ja, weil das war nämlich der erste Impuls von Visconti, war wie der Cowboy.
Ja, so, genau.
Weil er hat ja immer diesen All-American-Typen gespielt eigentlich.
Der rote Korsar halt, diesen lauten Piraten.
Immer
und so
der Hau drauf,
ja,
und
genau.
Gib ihm. Und da, deswegen war der ja voll anti. Weil also Marlon Brando war auch noch im Gespräch und da war er natürlich auch lieber bei Brando, ne? Übrigens schon wieder ein Film, wo Brando zum Einsatz kam, auch nicht
natürlich
für Lancaster, aber trotzdem spannendes Ding, ja. Also auch für Tancredi gibt es auch spannende Geschichten. Warren Beatty ist extra nach Italien geflogen, um sich mit Visconti zu treffen, mhm, weil der ihn angeblich, laut Beatty, angebettelt hatte, diese Rolle zu spielen und der ihm dann aber trotzdem einen Korb gegeben hat. Also ganz ehrlich, wenn du Alain Delon kriegst, weiß ich nicht, ob du Warren Beatty anbetteln musst. Aber sei es drum. Horst Buchholz haben sie sich angeblich auch noch angeguckt für Tancredi. Ja, und absurderweise sollte das gar nicht ursprünglich Viscontis Projekt werden, sondern Ettore Giannini, der wirklich sehr viel kleiner ist, hätte das ursprünglich machen sollen. Und so ist es jetzt zu einem der angeblich wichtigsten Filme der Filmgeschichte geworden. Das ist schon, ist immer lustig, ne, wie es beim Film läuft. Also hätte der Regisseur, der es ursprünglich machen sollte, den gemacht, wäre es unter Umständen komplett in der Versenkung verschwunden und niemand hätte von dem Film was mitbekommen. Und so ist es ein Meilenstein der Filmgeschichte.
Der Butterfly-Effekt.
Total.
Mhm.
Ja. Also
hat er denn, also
es ist imposant, das kann man wirklich sagen.
Hat er aber, ich habe in Erinnerung, dass der so ein bisschen diesen Seifenoper-Charakter hat.
Naja, klar, weil es ist so wie Geisterhaus oder so. Du hast irgendwie so einen großen Familienclan und dann geht's um die Machenschaften untereinander und wer mit wem. Und hier hast du dann eben den politischen Umschwung, der mit reinspielt und so. Das war doch beim Geisterhaus auch so. Also man kennt solche Filme.
Bisschen Fackeln im Sturm in Italien.
Ja,
im
klar,
Krieg, oder?
Voll, ja, voll. 1:1.
Mhm.
Klar. Also nur, dass die jetzt hier nie wirklich groß unter Bedrohung stehen, weil das Volk irgendwie auf den Adel los will oder so.
Mhm.
Also ne, ist jetzt nicht so Les Miserables oder sowas. Aber es ist ein sehr interessanter Stoff und es hat auch was sehr Poetisches und irgendwie auch im Grunde eigentlich auch was Philosophisches, weil es geht natürlich um Vergänglichkeit, weißt du? Und also vielleicht mal kurz, warum der Film überhaupt Der Leopard heißt. Don Fabrizio sagt an einer Stelle, wir waren die Leoparden, die Löwen, die Adler. Nach uns kommen die Schafe, Schakale und Hyänen.
Ach,
und
Kurt Russell.
Da
ist er wieder mit der Hyäne.
Und wenn er gewusst hätte, wie recht er hat, dass dann ein paar Jahre später kam Kurt Russell als die Hyäne an.
Ja, das wäre mal ein Spin-off, oder?
Ach, geil.
Das wäre ja mal ein Crossover.
Visconti ein paar Jahre später. Die Hyäne. Großartig.
Kurt Russell mit Reißverschlüssen, wo keine hingehören.
Aber du weißt, also du verstehst, was er sagt. Ne? Es geht um, weil Löwe, Adler und so, das sind alles immer diese Wappentiere vom Adel. Und der zerfällt. Und es ist nicht aufzuhalten. Und er hat es akzeptiert, aber ist dabei eben eine sehr interessante Figur. Er spielt das toll.
Mhm.
Auch wenn er auch hier wieder eigentlich wenig bis gar nichts mehr macht, ist halt sehr stoisch. Was jetzt natürlich hier so ein tricky Faktor ist bei der Sache, ich habe mir den natürlich auf Italienisch angeguckt.
Mhm.
Und wie aber so oft bei Filmen aus der Zeit, wurde auch der komplett nachvertont. Heißt, am Set hat Burt Lancaster Englisch gesprochen, Alain Delon Französisch und Claudia Cardinale Italienisch.
Aha.
Und in der italienischen Fassung, also in der vermeintlichen Originalfassung, hörst du dann natürlich alle Italienisch sprechen.
Okay.
Und das funktioniert aber.
Fällt nicht weiter ins Gewicht.
Das fällt überhaupt nicht groß auf. Ich war stellenweise sogar überrascht, wie lippensynchron Englisch und Italienisch manchmal ist.
Mhm.
Also gerade jetzt im Fall von Burt Lancaster. Ja, wollte ich nur erwähnen, weil das ist natürlich immer auch so eine Sache. Die Stimme von Burt Lancaster ist deutlich anders. Das ist vielleicht schon was, wo man sich jetzt, wenn man Fan von Burt Lancaster ist, irgendwie dran gewöhnen müsste. Aber ich glaube, das dürfte den wenigsten auffallen. Dieser Film war immerhin für einen Oscar nominiert, nämlich Kostüm. Hier auch noch die Unterscheidung zwischen Schwarz-Weiß und Farbe, ne? Der natürlich jetzt hier für einen Farbfilm nominiert. Hat in Cannes 63 die Palme d'Or gewonnen. Das sind ja immer die Preise, die es vor den Oscars gibt. So gesehen eigentlich abgefahren, dass der nicht mal für den besten Film nominiert war. Na, also ich meine,
total. Jetzt nochmal.
Goldene Palme und dann nichts mehr.
Nochmal zurück zu den Oscars. Das heißt, es gibt eine Kostümkategorie: Kostüme Farbfilm und Kostüme Schwarz-Weiß-Film?
Ja.
Okay,
das naja, genauso wie bei den anderen Sachen, wo wir es hatten, dass du halt Kamera Schwarz-Weiß und Kamera
Farbe. Ja, aber bei Kostümen finde ich es halt krass, weil ja da Farbe spielt ja schon mit rein, so bei der Bewertung von dieser Kategorie so.
Total.
Da halt Schwarz-Weiß ist ja eine komplett, da musst du ja nach ganz anderen. Regeln rangehen und nach ganz anderer Optik, als wenn du das Ganze in Farbe siehst.
Deswegen macht die Unterteilung ja so viel Sinn.
Eigentlich schon.
Du kannst, wenn du Farbe sagst, sagst du, die Farben müssen zueinander passen und so weiter, aber in Rot, in Schwarz-Weiß wirkt halt ganz anders als in Schwarz, in was war Schwarz-Weiß.
Ja, und da geht es wahrscheinlich mehr nach Form und nach Design von dem Kleid und die Farbe spielt da zum Beispiel auch keine Rolle. Also insofern würde man vielleicht für die Kategorie andere Kleiderdesign.
Oder vielleicht umso mehr, wer weiß. Aber ja, ist auf jeden Fall, ich finde es eine legitime Unterscheidung. Sei es drum. Soll ich was zu den Zahlen sagen oder hast du hier noch irgendwelche Fragen?
Nee, ich habe meine Fragen eigentlich mal zwischendurch gestellt.
Okay. Übrigens, noch gar nicht erwähnt, was hier der Autor, ich habe nur gesagt, wer es im Ursprung geschrieben hat, weil Visconti hat so ein paar Autoren, mit denen der immer wieder zusammengeschrieben hat und zwei von denen sind hier nämlich auch zugange. Suso Cecchi D'Amico hat hier mitgeschrieben, hat nämlich auch Fahrraddiebe geschrieben, was ja schon auch hier so ein Posterfilm ist.
Ja, auf jeden Fall.
Enrico Medioli hat bei Once Upon a Time in America mitgeschrieben. Deswegen, also zwei der insgesamt, glaube ich, sechs Autoren waren es.
Große Namen.
Sind große Namen und mit denen hat er eben häufiger geschrieben. Also das hat schon alles Hand und Fuß hier. Und auch wenn es eben ein Film ist, der seine Längen hat, finde ich, ist der zu Recht ein Meilenstein, weil das ist wirklich ein beeindruckender Film. Also einfach, was das die imposante Optik angeht und zum Teil auch wirklich wahnsinnig viele Statisten, die da bei diesen Straßenschlachtszenen zum Einsatz kommen und ja, man muss sich da schon auf diese ganze Adelsstory und so weiter einlassen. Habe ich auch nicht immer Bock drauf. Hier hat es echt gut funktioniert.
Fiel dir nicht schwer, die Laufzeit durchzusetzen?
Nee. Nee, also ich habe schon wirklich kürzere Filme gesehen, die mich weitaus mehr gefordert haben, was so Sitzfleisch angeht.
Mhm.
Ja, definitiv. Soll ich was zu den Zahlen sagen?
Mach das.
8,0 gibt's für diesen Film auf IMDb. Metascore ist bei schlanken 100.
Okay.
Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 9,1 und vom Publikum 4,3. Auf Letterboxd immerhin eine 4,1. Das ist also alles schon sehr, sehr ordentlich.
Ich sag, du bist bei einer 9.
Sehr nah dran, ich bin bei 8,5.
Danke für den Trost, der Psychologe. Sehr nah dran. Thanks for trying.
But you tried. A for effort.
A for effort. Sehr geil, jetzt haben wir hier ein bisschen vertauschte Rollen auf jeden Fall, wenn ich sehe, was ich als nächstes bringe.
Ah ja?
Sonst komme ich ja mit dem Kunstscheiß um die Ecke hier aus den 40er Jahren und du bringst dann so einen Film, wie ich jetzt bringe. Jetzt ist es tatsächlich umgekehrt.
Kunstscheiß aus den 40er Jahren, ne? So Guess in a Nutshell.
Ja. Vor allem 63, Kunstscheiß aus den 40er Jahren.
Vor allem hier großes italienisches Kino, imposanteste Bilder, eine Ballszene, die seinesgleichen sucht, also
Ja, ich meine, guck mal, nur als Vergleich. Ja, du hast gerade Autoren genannt von Once Upon a Time in America.
Ja.
Mein Autor hat für American Dad und King of the Hill geschrieben.
Wie fett?
Das ist auch nicht schlecht,
oder? Alter, okay, was kommt jetzt? Der hat für American Dad geschrieben?
Ja. Also pass auf.
Hälfte unserer Samples sind von American Dad, Alter.
Es kommt hundertprozentig.
Hallo, ein wenn Film, der das geschrieben hat.
Es kommt hundertprozentig ein Film, den du kennst.
Okay.
Und mein Gedächtnis ist ja nicht ganz so, lässt mich nicht ganz so auf dem Stich wie deins. Deswegen bin ich mir sicher, dass du diesen Film erwähnt hast, als wir in der Loskategorie über die besten Sportfilme geredet haben. Es ist eine HBO-Comedy. Und die heißt 7 Days in Hell.
Fett.
Fett.
10 Punkte.
Sagte er 2015. Quatsch, wurde 2015 gedreht. Fett, sagte Lee.
Ja, 10 Punkte, ohne Scheiß.
10 Punkte von dir.
Genauso wie der andere hier, wo sie die Tour de France verarschen.
Ja, Tour de Pharmacy habe ich jetzt nämlich nicht genannt. Das ist nämlich Ach der so. Andere Film, den der Autor Maureen Miller geschrieben hat.
Nochmal 10 Punkte.
Und Regie Jake Szymanski, der hat auch Tour de Pharmacy inszeniert. Von dem ist allerdings auch der schwache Mike and Dave Needs Wedding Dates.
Ja, der ist wirklich schwach.
Und jetzt pass auf, Mike and Dave Need Wedding Dates, Regisseur Tour de Pharmacy. Und der hat bei Step Brothers auch mitgearbeitet.
Bester Typ.
Aber jetzt halte ich fest, als Caterer.
Aha, okay.
Der war der Caterer bei Step Brothers.
Da hat er sich die Comedy-Inspiration geholt.
Oder so, Connections geknüpft.
Was die
so.
Hier machen, ist echt witzig. Ich kann das auch.
Paar Bier getrunken mit den Jungs.
Wie
und dann,
geil, Alter.
Dann war er drin. Habe ich gelacht, wo ich gesehen habe, was der da gemacht hat. Alter.
Oh fuck, das wird für mich so schwierig, das dich da jetzt zu bewerten, weil ich bin da hart voreingenommen.
Ja, also es ist eine HBO-Comedy.
Hoffentlich findest du es lustig. Bitte sag, dass du es lustig gefunden hast.
Ich habe es lustig gefunden.
Okay,
so viel kann ich schon mal sagen. Das wird hier kein Verriss. Also, das kann ich an der Stelle schon erwähnen. Wir haben Andy Samberg in der Hauptrolle, okay? Wir haben hier einen Film, der in 3 Tagen abgedreht worden ist. Und es geht in den US-Amerikaner Aaron Williams, habe ich gesagt, gespielt von Andy Samberg, den kennt alle aus Brooklyn 999.
Ich finde es so groß, dass ein Film, der 8 Days in Hell heißt, in 3 Tagen abgedreht wurde.
Ja, ist mega. Und der spielt einen amerikanischen Tennisspieler, der ein absoluter Star gerade, gewinnt sämtliche Turniere und ist so ein bisschen der Bad Boy im Tennis, ja. Hat so eine riesige blonde Mähne, macht immer so diese Rockstar-Gitarren-Riffs, beschimpft den Schiri und ja, so. Ist halt so der Bad Boy.
So ein John McEnroe.
Ist so ein bisschen der John McEnroe. Und ich will eigentlich nicht verraten, was passiert. Jedenfalls kommt er in Schweden, also er ruiniert seine ganze Karriere. Er kommt in den Knast in Schweden, nachdem so ein paar andere Sachen passiert sind. Und das, ach so, vielleicht was man nochmal an der Stelle erwähnen kann.
Vielleicht solltest du mal die Laufzeit erwähnen als erstes.
Die Laufzeit ist 43, pass auf, genau, darauf will ich hinaus.
Das kann irreführend sein.
Pass auf, die Story ist komplett bonkers. Die Laufzeit ist 43 Minuten und nach 4 Minuten tötet Williams mit seinem Aufschlag einen der Ballholer.
Ja.
Und der Kommentator sagt kurz danach, second save after killing a man. Das war schon recht göttlich, Alter. Second serve after killing a man. Der Moderator übrigens, der Kommentator, gespielt von John Hamm, was ich auch schon richtig geil fand.
Ja, Mann. Ja, so, das Line-Up hier ist doch sensationell.
Das Line-Up ist groß, werde ich gleich alles noch erwähnen. Und er landet dann irgendwie, nachdem die Siegerehrung war und er dieses Match dann doch noch verloren hat, geht so ein bisschen bergab mit seiner Karriere. Da beobachten wir auf jeden Fall ein paar Momente, die nicht so gut laufen. Und er landet in Schweden in einem Knast.
Mhm.
Und wer es schafft, in Schweden aus einem Knast auszubrechen, ist dann praktisch legal frei, laut Gesetz. Das fand ich schon komplett gaga.
So bekloppt.
Was macht er? Er will ein Comeback in Wimbledon gegen seinen neuen Erzfeind Charles Poole aus England bestreiten. Das ist nämlich ein junger Tennisspieler, der eigentlich immer recht vornehm und zurückgehalten ist, aber der sagt, er ist besser als besagter Aaron Williams. Was ist das für eine Frage? Und er schafft es tatsächlich dann, dieses Wimbledon-Match an Land zu ziehen. Und der wird übrigens gespielt von Kit Harington von Game of Thrones.
Das haut er so am Rande raus.
Entschuldigung, ja, habe ich jetzt gerade erwähnt. Also Charles Poole.
Jon Snow himself.
Gespielt von Jon Snow, Kit Harington. Da kommt auch dieses Meme übrigens her, wo er gegen die Wand starrt. Das fand ich auch ziemlich geil. Wie sie ihn vor dem Match fragen, ob er nervös ist. Und er dann einfach so aussieht, als wenn er gleich anfängt zu kotzen, dann ins Bad geht. Und dann, also es ist eine Mockumentary, das ist alles Mockumentary-Style.
Ja.
Und dann fährt die Kamera so ins Bad rein und du siehst, wie er einfach mit dem Gesicht zur Wand steht. Alter.
Ja.
Mega geil. Er schafft es dann, dieses Match an Land zu ziehen. Und nachdem die Rolle von Andy Samberg, der Ami, ihn fast beim Matchpoint Knockout setzt, passiert ständig irgendwas, sodass sich dieser Matchpoint immer weiter verschiebt und das Game auch teilweise durch strategisch forcierte Unterbrechung 7 Tage hinzieht.
Ja.
Und das ist tatsächlich ein Spiel, also es hat sich nicht 7 Tage zugetragen,
aber
die haben sich ein Tennisspiel an einem Tennisspiel orientiert, was ich glaube ich 11 Stunden oder so ging, wo es nämlich auch um diesen Matchball
die ganze Zeit
hin und her ging. Und das hat, da haben die glaube ich 11 Stunden gespielt und das war auch ein Wimbledon-Turnier.
Ja, das hat glaube ich primär damit zu tun, dass halt der letzte Satz nicht im Tiebreak entschieden werden kann, sondern eben mit 2 Unterschied gewonnen werden muss.
Genau, aber das ist ja nicht alles, was hier passiert. Wir haben ja hier zum Beispiel auch einen Moment, wo eine Flitzerin über den Platz rennt.
Ja, aber ich sag mal,
also
in der Realität war das halt mit der Grund, warum das sich so lange hingezogen hat.
Aber du hast hier bei dieser Gaga-Story, hast du diese nackte Flitzerin, die dann von ihm so beruhigt wird, als wäre sie irgendwie ein tollwütiges Tier. Und wo er dann natürlich anfängt, mit ihr rumzumachen und mit ihr zu vögeln auf diesem Tennisplatz. Und erstens gilt es in England als unhöflich, Menschen zu unterbrechen bei dem, was sie tun. Deswegen können die da nichts machen. Und zweitens, es gibt dafür keine festgelegten Regeln. Wir sind in England und deswegen müssen die gewähren lassen. Also haben wir hier wieder so ein Zeitding, so dass sich wieder der nächste Punkt oder der nächste Aufsatz verschiebt sich dann wieder.
Ja.
Und so kommen wir auf diese 7 Tage, in dem ständig irgendwas dazwischen kommt, Alter. Was ich noch nicht erwähnt habe, göttlich fand ich auch bei der Gerichtsverhandlung, dass da ein Sketch-Artist arbeitet, der eben nicht diese typischen Gerichtsskizzen malen wollte, sondern der seinen eigenen Stil mit einbringen wollte. Und der war der absolute Disney-Fan. Und dann hat er da so eine Disney-Skizze gemacht mit einem Zauberer, der da anstelle des Richters sitzt und so.
Ah, das ist alles so geil.
Das ist herrlich, da hätte ich auch wirklich gelacht. Also das ist wirklich sehr witzige Momente und das ist ein definitiv ein lustiger Film.
Ey, der hat doch nur witzige Momente. Also findest du in diesen 43 Minuten wirklich irgendwas doof?
Ja.
Nicht
Weil auch hier hätte man sich einiges an Hoden- und Peniswitzen klemmen können.
Ach.
Wortwörtlich klemmen können übrigens.
Ach, guess.
Aber es ist schon, insgesamt ist das schon witzig.
Mhm.
Also ich bin nicht bei 10, so viel kann ich dir verraten.
Klingt
das
so.
Das ist wirklich lustig, aber auch hier nicht jeder Witz zündet. Also ich fand hier nicht, hast ja keine 100%-Quote, auch wenn du hier eine enorme Schlagkraft hast.
Okay.
Und was natürlich geil ist, sind die ganzen Leute, die auftauchen, weil du hast neben den Schauspielern Eddie Samberg und Kit Harington, hast du Fred Armisen, die ja mitspielt, du hast Will Forte, Karen Gillan spielt mit, John Hamm ist der Sprecher, habe ich schon gesagt, Michael Sheen, Mary Steenburgen ist dabei, das ist die Mutter von dem Engländer. Und dann haben wir auch reale Personen, die hier zu Wort kommen und interviewt werden. John McEnroe, Serena Williams und David Copperfield, nicht zu vergessen.
Ja.
Der auch ziemlich geiles Interview auf jeden Fall bringt. Bei Amazon wird 7 Days in Hell als Drama betitelt.
Im Ernst?
Ohne Scheiß. Genre Drama steht da. What the fuck?
Ja.
Also ich würde sagen, das ist eine Comedy.
Seven Days in Hell.
Ja, 7 Days in Hell.
Habe ich von 8 Days gesagt. Ne?
Das ist was anderes. Das ist deine letzte Freundin gewesen.
Ja, 8 Tage. Du bist optimistisch.
Ich verwechseln.
Ja.
Optimistisch. Den habe ich mir jetzt angeguckt und habe gut gelacht an einigen Stellen. Aber wie gesagt, Peniswitze, Hodenwitze, schon viele Momente, wo du denkst, schade, wenn die nicht wären, hätte es wahrscheinlich 1-2 Punkte mehr gegeben.
Okay.
Brauchst du noch was von mir an Infos?
Ach nee, ich hab eine grobe Vorstellung und hoff mal wieder auf das Beste in dir.
Ey, aber sehr witzig und hat dafür gesorgt, dass ich mir Tour de Pharmacy definitiv auch angucken werde.
Ach, den kennst du auch noch nicht?
Nee.
Oh, okay.
Ist der besser? Also so vom
ja.
Der ist noch besser.
Also ich meine, hast ja gehört, ich bin bei beiden bei 10. Aber,
okay, aber der,
also den Tour de Pharmacy habe ich, also den habe ich glaube ich 2-mal gesehen und Tour de Pharmacy habe ich mittlerweile 4 oder 5-mal gesehen.
Ehrlich, ja?
Der ist aber auch kürzer nochmal.
Ah, okay.
Ja.
Aber auch so hochkarätig besetzt, so mit 4?
Ja, ja.
Also gleich ähnliche Schiene.
So geil, Alter. Ja.
Also es ist lustig, wenn man ein bisschen derben Humor mag, dann unbedingt 7 Days in Hell gucken. Der ist komplett bonkers, aber ist echt eine gute Comedy.
Ja.
Und geht ja nur 43 Minuten.
Ja, ja, eben.
Alrighty. Punkte. IMDb 7,1.
Mhm.
Bei Metacritic habe ich auch eine Punktvergabe gefunden, die beträgt 67.
Okay.
Haters will hate.
Ja, ja.
Rotten Tomatoes 7,6. Und 3,6 von Audience. Letterboxd 3,4.
Oh, immerhin.
Oh.
Oder?
Immerhin, ja.
Also da hätte ich ja schon wieder Schlimmstes erwartet.
Ja, ich glaube ja auch hier trifft halt nicht jeden. Also bei Komödien kannst du halt nicht jeden Humor treffen. So.
Ich weiß, das ist speziell, auf jeden Fall.
Also, genau, weil wenn du so Loriot-Fans hast. Ist halt
völlig Anarcho, ne?
Die Fans scheißen von dem halt auf alles. Genau, die Fans von dem Film, also natürlich gibt es Leute wie du, aber Leute, die diesen Humor bevorzugen, können vielleicht mit einem Loriot-Film nichts anfangen und umgekehrt genauso. Also da scheiden sich die Geister. Dann hast du die beides mögen.
Ja.
Jetzt du.
Ach, ich bin optimistisch und glaube, du bist hier bei 8.
7,5.
Okay.
7,5 für Seven Days in Hell. Trotzdem eine Empfehlung, natürlich.
7,5.
Jetzt geht das wieder los.
Okay, okay.
Heute wegen einem halben Punkt schon wieder, wie bei Ghostbusters.
Nein, aber weil ich finde hier wirklich, wie willst du von den 43 Minuten da groß was aussetzen? Ey, das ist so geil alles.
Es spielt ja keine Rolle, ob es 43 Minuten sind. Ist es eine perfekte Comedy? Ist es nicht.
Nein, gut.
Lass doch die Hodenwitze und so weg. Dann kriegt er einen Punkt mehr.
Okay. Okay. Ja gut, jetzt muss ich irgendwie die Kurve zu dem Film kriegen.
Entschuldigung mal, ich habe gerade einen Übergang gemacht von Der Leopard zu Seven Days in Hell. Also
ja.
Das war auch hart.
Und jetzt kommen wir zu einem Horrorfilm. Und Crime, Drama, Fantasy.
Horrorfilm?
Alles Crime, Drama, Fantasy. Drin. Ja.
Also.
That sounded like Borat.
Ah ja?
Ja, finde ich schon.
Okay. Ab 16 freigegeben. Spricht immer noch nicht dagegen.
Nee, das könnte immer noch Borat sein.
Yep. Ja, wobei, es spielt 1982 in einem Vorort von Stockholm. Wir befinden uns also in Schweden. Es ist ein schwedischer Film. Regisseur Thomas Alfredsson. Den kennst du vor allem als Regisseur von Tinker, Tailor, Soldier, Spy.
Ja.
Snowman kennen, glaube ich, wahrscheinlich auch noch so ein paar. Der war zwar, glaube ich, grottig, ich kenne den nicht.
Ja, mit Fassbender.
Ja.
Ja, den habe ich auch gesehen. Der ist
schlimm,
doll.
Ne?
Ja, der ist nicht toll, der ist wirklich langweilig.
Okay, der Film hier heißt So finster die Nacht.
Ei!
Und auch dieser Film ist auf unserem Poster drauf.
Warte mal, hast du 82 gesagt?
Nee.
Doch, du hast 82 gesagt.
Ja, er spielt die Handlung. Der Film ist von 2008.
Ach so. Habe ich mir hier 82 aufgeschrieben, deswegen war ich ein bisschen gerade.
Nee, das ist die Handlung des Films.
Ach
die
so,
spielt
1982. Okay, das erklärt natürlich einiges. Okay.
Ja, ein schwedischer Film.
Nächster Posterfilm.
Der internationale Vermarktungstitel, demnach der englische, war Let the Right One In.
Hm, richtig. So hieß, glaube ich, auch das Remake.
Da gab es ein Remake von?
Ja, mit Chloe Grace Moretz.
Okay.
Der hieß, glaube ich, Let the Right One In.
Kennst du den einen oder den anderen?
Ich kenne beide.
Oh, okay. Mhm. Cool. Dann jetzt auch gleich hier wieder vorweg die Frage, wie hat der bei dir abgeschnitten?
Besser als Der Leopard.
Okay.
Der hat mir gut gefallen, auf jeden Fall, weil das ein ungewöhnlicher Coming-of-Age-Film schon fast ist.
Mhm.
In einem Horrorszenario und dieser Genre-Mix plus dieser nordische Touch ist ein geiles
Ding. Fandst du gut?
Okay. Fand ich gut, kann ich dir schon mal sagen.
Okay.
Suchen wir mal hier bei Letterboxd, dann kriegst du die genauen Zahlen.
Es ist definitiv ein Genre-Mix. Aber dann brauche ich dir ja eigentlich nicht zu erzählen, worum es geht. Mach ich mal für die anderen. Mhm. Also wir befinden uns, wie gesagt, 1982 in einem Vorort von Stockholm, Blackeberg, und begleiten Oskar. Oskar ist ein 12-jähriger Junge, der von seinen Mitschülern stark gebullied wird. So, der kriegt da dauernd aufs Maul und wird gehänselt und als Schweinchen bezeichnet und hat es insgesamt nicht so leicht, weil seine Eltern leben getrennt und er wird da auch immer hin und her gereicht und kriegt da wenig bis gar keine Aufmerksamkeit und dadurch kriegen seine Eltern auch nicht mit, dass er in der Schule solche Probleme hat und er beschäftigt sich eigentlich überwiegend mit sich selbst, hat ein Messer, mit dem er gerne mal irgendwie auf einen Baum einsticht, wo er sich dann träumerisch ausmalt, wie er sich seinen ätzenden Mitschülern widersetzt.
Mhm.
Und dabei hält er sich dann eben oft abends so im Innenhof auf und dort begegnet er irgendwann einem Mädchen. Die ist auch 12 und hat aber, obwohl da überall Schnee liegt, keine Schuhe an und ansonsten auch relativ wenig und scheint aber nicht zu frieren.
Mhm.
Und die ist insgesamt sonst auch so ein bisschen komisch. Oskar findet die aber interessant und die freunden sich so ein bisschen an. Dann trifft er die immer wieder mal abends im Innenhof und die unterhalten sich. Er gibt ihr seinen Rubikswürfel. Und so, ja, freunden die sich ein bisschen an und er findet sie eben, man weiß nicht, findet er sie auch anderweitig spannend, aber jedenfalls ist er erstmal echt heilfroh, dass er jemanden hat, mit dem er so ein bisschen reden kann, auch wenn sie merkt, dass er in der Schule Stress hat, aber er thematisiert das nicht groß. Sie bietet ihm an, ihm zu helfen. Er fragt sich dann auch nur, so, wie sie das machen will. Ist ja schließlich ein 12-jähriges Mädchen. Sie sagt, sie kann das. Ja, jetzt ist die Frage, bis wohin erzählt man? Weil im Grunde sollte man schon erzählen, was sie dann so ausmacht. Oder? Weil das ist ja schon so die Grundprämisse des Films.
Kann man machen. Also das ist, in jeder Beschreibung steht das drin und ich glaube...
Schon, ne?
Ich glaube auch, es ist die Grundprämisse. Da jetzt eine Überraschung zu erwarten, darum geht es ja auch nicht wirklich. Also,
nee, eben.
Was sie ist, darum geht es ja nicht.
Ja, also das Mädchen ist ein Vampir und sagt, sie ist schon sehr, sehr lange 12. Das Wort Vampir fällt aber tatsächlich nur ein einziges Mal im Film. Und sie muss aber logischerweise demnach immer wieder mal los. Zu Beginn macht das noch ihr Vater. Da gibt's auch die ein oder andere interessante Sequenz, wie er versucht, Leuten aufzulauern, um denen das Blut abzunehmen, beziehungsweise die halt aufzuhängen, um das Blut in den Kanister tropfen zu lassen, damit sie was zu essen hat.
Ja, damit er seine Tochter ernähren kann, ist krass.
Ja. Und das geht aber natürlich auch nicht lange gut, weil, wie gesagt, die sind in einem kleinen Vorort und irgendwie kennt da auch jeder jeden. Und als sie dann eben irgendwann mal alleine einen Typen nachts kalt macht, merken das natürlich andere und ja, es entstehen Gerüchte, Geschichten und der Typ wird vermisst und all das. Mhm. Das heißt, es wird dann immer so ein bisschen enger auch. Sie kann sich da nicht wirklich frei bewegen. Parallel verfolgen wir eben Oscar und seine Probleme mit seinen Mitschülern. Und wie du schon gesagt hast, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Es geht um die Entwicklung, es geht ums Verhältnis zwischen den beiden.
Siehst du auch so?
Ja, natürlich. Mhm. Es geht drum eben, dass du halt, egal wer du bist, was du bist, wo du bist, dass halt Zweisamkeit einfach immer ein Thema sein wird. Es gibt ja auch ganz philosophische Ansätze dahingehend, dass generell die Existenz eigentlich nur darum dreht, dass man nicht alleine ist. Mhm. Und das wird hier für meinen Geschmack aber sehr breit ausgetreten, alles. Das ist schon, die lassen sich hier verflucht viel Zeit. Alter Schwede. Der geht eine Stunde, ja, der geht eine Stunde, 54 Minuten. Und ich hatte hier mehr Langeweile als beim Leopard.
Wow, okay.
Definitiv. Weil, was die hier im Ansatz erzählen wollen, war mir relativ schnell klar und ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, dass das endlich mal ein bisschen Fahrt aufnimmt. Weil es dröselt da so vor sich hin und manche Bilder sind schön. Ich kann auch nachvollziehen, dass sie sich dem eigentlichen Thema langsamer nähern, aber es ist für meinen Geschmack insgesamt das Pacing echt eine Katastrophe. Ich fand es echt schade, weil natürlich hat die Geschichte Potenzial und es ist auch schön, wie sie es erzählen und ich finde, man merkt auch, dass weder Regie noch Autor großes Faible für Vampire mitbringt, weil es wirklich darum eben nicht geht. So, es geht eher darum, dass die halt, obwohl sie aus zwei komplett verschiedenen Ecken kommen, im Kern das Gleiche wollen und eben diese philosophische Frage, ob das halt nicht jeden antreibt. Und das eben in so einem Mikrokosmos erzählt, das ist schon ja, über weite Strecken gut gemacht, aber eben für mich ist es wirklich ein Genickbruch für den Film, dass die da mit dem Pacing das so aufziehen. Weil für meinen Geschmack könnte der locker eine halbe Stunde kürzer sein.
Okay, das ist wirklich krass. Weil, also das habe ich an diesem Film geliebt, dass der so unaufgeregt daherkommt und halt nicht reißerisch und dass er halt dieses langsame Tempo die ganze Zeit fährt, was voll gut zu dieser Umgebung in Schweden und so passte und zu diesem Spielplatz und zu diesem kleinen Kreis da, wo sich das alles abspielt. Ich fand den super.
Nee, also, ich war hier schon echt ein bisschen enttäuscht.
Krass.
Schade. Okay. Ja, es hat mich auch geärgert, weil ich hätte den echt gerne gemocht, aber so konnte ich mir das gut angucken, aber es war unterm Strich dann eben doch recht ernüchternd. Ja, weil ich finde, also gibt sehr gute Bücher über das Thema, so alleine sein, wie man es mit sich selbst aushalten kann und so. Die Kunst, sich selbst auszuhalten, kann ich da empfehlen. Ist übrigens auch sehr kurz und hast du in einer sehr viel kürzeren Zeit gelesen, als du diesen Film mit diesem Film verbringst.
Gibt es da einen Film vielleicht von?
Ja, das wäre auch mal interessant, ja.
Ja. von Andy Samberg inszeniert.
Nee, aber das ist vielleicht auch das, was, wo wir es mal von Hodorowski von, bei Hodorowski von hatten. Ich finde es immer schade, wenn mir irgendwie dann klar ist, was sie erzählen wollen, und dann treten sie das aber noch so ewig breit. Weißt du?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber.
Weil dafür wenn das für mich nichts dazu bringt irgendwie, weil ich bin schon immer noch drauf, dass ich finde, also wenn du eine Stimmung kreieren willst, muss auch da jede Szene irgendwie das Ding nach vorne bringen.
Habe ich da nicht vermisst. Also so viel kann ich auf jeden Fall verraten, aber gut, muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Wenn dir das gefehlt hat, dann...
Ja, hat bei mir einfach nicht so gezündet. Deswegen, ich kann hier schon...
Das ist so krass, dass du...
Ich war hier trotzdem, weißt du, ich fand die Geschichte trotzdem gut, aber eben leider viel zu langgezogen.
Weil ich habe ja schon manchmal das Gefühl, dass du ein bisschen ungeduldiger bist bei Filmen als ich. Also, dass du, wenn du so langsam Passagen hast, dass du schneller mal bei dem Punkt bist, dass du sagst, Mann, jetzt mach doch mal was. So im Kino bist du ja öfter mal so am Seufzen neben mir als ich.
Ja.
Aber dann hast du wieder so Filme wie der Leopard und so ganz andere, die auch sehr slow-paced sind, wo ich dann sogar denke, die sind langweilig. Und da bist du wieder am Start. Deswegen blicke ich da nicht so ganz durch das System. Warum manche Filme mit einem total langsamen Tempo, wo du auch sagst, okay, warum kürzt man den nicht eine Stunde? Die funktionieren bei dir und dann andere wiederum nicht.
Siehst du, jetzt habe ich beim Leopard zum Beispiel gar nicht erwähnt, dass Nino Rota die Musik gemacht hat. Der Herr, der für den Paten verantwortlich war, klar, was natürlich dann auch nochmal die Sache natürlich stark unterstützt, wenn du halt imposante Bilder und imposante Musik hast. Und
Kostüme, so logisch.
Das, weiß nicht, ob das dann über Längen besser hinweghilft, aber eben ist wirklich, weil ich die relativ dicht aufeinander gesehen habe, kann ich dir wirklich sagen, dass ich mich bei den 3 Stunden vom Leopard weniger gelangweilt habe als hier.
Du hast natürlich auch große Namen und bekannte Schauspieler bei Leopard.
Ja, aber normalerweise ist es nicht so, dass mich das blendet, dass ich dann denke, oh geil, die Zeit vergeht wie im Flug, nur weil ich mir da einen Burt Lancaster angucke, wie er stoisch in die Gegend guckt.
Naja, das ist ein kleinerer Film, das ist ja
außer Frage. Ja, aber das ist bei mir, kriegen auch kleine Filme mal schnell 10 Punkte. Das ist es nun wirklich nicht. Hier hat es für mich wirklich, ich habe mich immer wieder dabei ertappt, wie ich dachte, Alter, komm schon, jetzt mach doch mal hin. So, es ist wirklich schade. Deswegen, das ist jetzt kein Totalausfall, aber ist es eben für mich wieder so ein bisschen verschenkt. Aber ich habe ja gelesen, dass ganz viele Leute mit diesem Film wahnsinnig viel anfangen können. Der hat eine krasse Fanbase. Der hat auch viele Preise gewonnen, ne? Der hat so, war für einen BAFTA nominiert, aber ansonsten, der hat 75 Preise gewonnen. Ist richtig krass. Deswegen, ich will dem auch nicht seine Existenz absprechen. Es ist nur einfach nicht mein Geschmack gewesen. Hier mit dem Pacing hat für mich einfach eine Menge nicht funktioniert.
Okay, hart. Ich hätte jetzt gedacht, als du damit angefangen hast, dass das dir gefällt. Hätte ich jetzt geschätzt, aber...
Ja.
Schade. Finde ihn sehr, sehr schön.
Ja, der ist ja auch auf der Liste der 1001 Filme, die man gesehen haben muss. Aber ist eben auch auf unserem Poster drauf, deswegen habe ich mir angeguckt. Ich habe mir den auch sonst angeguckt, weil das eben hat mich auf jeden Fall interessiert.
Ich meine, guck mal, ich habe ihn, ich habe es ja aufgerufen.
Ja.
Ich habe den Film im Jahre 2011 gesehen.
Okay.
Also es ist 10 Jahre her, dass ich den gesehen habe.
Ja.
Und ich kann mich immer noch an diese Schwimmbad-Szene und so erinnern und alles, was darin vorkommt. Das heißt, der ist schon wirklich hängen geblieben. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen für den Film, wenn man den einmal sichtet und du hast immer noch die Bilder 10 Jahre später im Kopf. Also
manche Bilder sind ja auch echt
ein geiles Ding.
Es ist halt für mich ist wirklich das fast schon das einzige, aber damit wirklich größte Problem ist hier das Tempo. Die Dynamik. Weil das, was da an zusätzlicher Stimmung erzeugt werden soll durch dieses sehr slow-paced, das funktioniert bei mir nicht.
Okay.
Und das tut mir selber irgendwie leid. Wäre natürlich sehr viel entspannter gewesen, hätte mich das unterhalten.
Schade.
Also so, dass es mir eben nicht langatmig vorgekommen wäre. Ja, finde ich auch.
Bei mir ging der voll klar.
Heißt, weißt du mittlerweile, was du dem gegeben hast?
Ja. Von mir kriegt er 8,5.
Okay, ja, das ist sehr gut. Aber damit bist du definitiv bei der Allgemeinheit, weil wenn du willst, sage ich mal was zu den Punkten.
Gerne.
4 Millionen hat er übrigens gekostet und über 11 eingespielt.
Schnäpperken.
Ja, aber ein kleiner Erfolg.
Übrigens, ein bisschen Scheiß erzählt, Let Me In heißt das Remake.
Ah.
Chloe Grace Moretz, also nicht okay. Let The Right One In, sondern Let Me In. Und der Vater wird gespielt von Richard Jenkins.
Oh, schön.
Den mag's ja auch.
Mhm.
Aber ist schon, also A, es ist sehr, sehr, fast schon 1:1 geremaked worden.
Okay.
Und halt USA. Also halt so mit schöneren Darstellern, weißt du. Und
ja, logisch. Ja.
Alles ein bisschen Hollywood. Fand ich dann nicht mehr ganz so charming.
Ja, Let the Right One In, natürlich deswegen, weil die sich hier an diesem klassischen Ding bedienen, dass Vampire reingebeten werden müssen.
Mhm. Die Disco-Szene.
Ich musste, was?
Shadows.
Ja, okay, danke. Shadows. Ich musste nämlich auch während des Films schon, als sie reingebeten werden, musste ich an What We Do in the Shadows denken, musste so lachen.
Das ist meine Lieblingsszene. Wie der Typ, der die ganze Zeit so, mach doch, I can't. Jedenfalls wie ein Wind. Also,
ich habe
eine super Szene.
In den True Effects steht ein schönes Ding, dass die hier für Soundeffekte so sich so ein paar Sachen haben einfallen lassen, dass die zum Beispiel um das Beißen zu verstärken im Ton, haben die aufgenommen, wie sie in Würste reinbeißen. Weil da dieser Knack-Sound da mit drin und dann dieses Fleischige, ne, dass sie das drunter gelegt haben. Und dann haben die für das Blinzeln der Kinder, also von ihr,
ja,
haben die, das finde ich total abgefahren, haben die Trauben aneinander gerieben.
Trauben, okay.
Ja, so durch dieses leicht schmatzende Geräusch dann.
Ja, ja, interessant.
Als Blinzeln benutzt.
Ja. Verrückt, diese Tonleute.
Total abgefahren. Ja, Punkte wollte ich sagen, ne?
Wolltest du?
Ja. 7,9 auf IMDb. Metascore bei 82. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 8,3 und vom Publikum 4,2. Auf Letterboxd ist er bei 4,0. Deswegen, ich glaube, du bist hier gut dabei mit deinen 8,5.
Mainstream wärst du wieder mittendrin.
Was hast du jetzt gesagt?
Und Lee macht wieder den Alternative Boy.
Ja, es tut mir so leid. Also das klingt jetzt wirklich, du hast schon ungefähr verstanden, oder? Wie der bei mir ankam, oder sind da noch...
Guck mal hier, der Leopard. Wer war denn da der Rebell? Hä? Da war's umgekehrt hier.
Stimmt.
Gangster. Der ist ja auch super bewertet.
Ja.
Ja, ich habe schon verstanden. Die Frage ist natürlich, wie weit du jetzt Abstriche machst aufgrund des Pacings und aufgrund des angezogene Handbremse und Pacing-Probleme. So.
Ja.
Ich meine, ich habe ja auch Pacing-Probleme bei I Saw the Light gesehen und habe ihm 7 Punkte gegeben. Und du klingst nicht so, als wenn du bei diesen 7 Punkten bist. Ich denke jetzt nur laut,
ja. Ja.
Ich sag 6.
6,5.
6,5 dann doch. Okay.
Okay, aber das war schon sehr nah dran.
Moment, trennen uns hier 2 Punkte. 6,5, Alter.
Vene.
Was?
Mann.
Hater.
Du bist ein Hater. So ein geiler Film.
So ein geiler Film.
Vielleicht kannst du mehr mit der gelackten US-Version anfangen.
Garantiert.
Sagt er. Abfällig, mit einem abfälligen Blick in meine Richtung werfend. So, da kann ich nicht mal sagen, dass ich jetzt weitermache mit einem besser gelaunten Film. Denn der ist auch eher dramatisch und düster.
Mhm.
Und das ist der Film, ich habe schon angekündigt in der letzten Episode, wo ich mich schon stark gewundert habe, dass der nicht auf dem Poster drauf ist und irgendwie 10-mal darauf geguckt habe, um mich zu überzeugen, ob der wirklich da nicht drauf ist. Weil das ist ein absoluter Klassiker aus deutschen Landen und beziehungsweise aus deutschsprachigen Landen. Von 1958 habe ich mir den Film Es geschah am helllichten Tag angesehen.
Ah, geil. Ja, Heinz Rühmann, ne?
Heinz Rühmann.
Fehlt mir ja immer noch.
Fehlt dir.
Also das ist wieder einer von denen, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich den schon kenne oder nicht. Deswegen, ich bin mal gespannt, was du über die Handlung erzählst.
Super. Bei mir Erstsichtung. Regisseur Ladislau Weider hat ganze 48 Regie-Credits, ist irgendwann nach Spanien gezogen und hat eine Menge spanischsprachiger Filme gedreht, die mir nichts gesagt haben. Also in jedem Fall sein namhaftester Film, den wir hier vor uns zu liegen haben. Und das Interessante an dem Film ist, das Drehbuch hat ein berühmter Autor geschrieben. Nämlich dein guter alter Landsmann Friedrich Dürrenmatt.
Das basiert auf einem Stück von Dürrenmatt?
Nee. Er hat das Drehbuch geschrieben.
Ach so.
Und hat das Buch nach den Dreharbeiten zu Ende gestellt. Das ist das Geile daran.
Wie, Moment mal.
Also pass auf, der war Autor des Drehbuchs und Autor der Buchvorlage. Die Buchvorlage kam aber nach dem Drehbuch.
Ja, aber du weißt ja nicht, wann er angefangen hat, das Buch zu schreiben. Oder weißt du das?
Doch. Also definitiv 2-3 Jahre davor hat er angefangen, das Buch zu schreiben.
Ah, okay. Und dann hat er das quasi dazwischen geschoben.
Hat das dazwischen geschoben und war auch, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Also ich erzähl erstmal die Handlung.
Gut, aber dann basiert es ja auf einem Stück von Dürrenmatt. Also
es basiert quasi auf einem Stück von Dürrenmatt.
Geil. Jetzt macht ihn noch interessanter.
Ja, jetzt kommt noch der Nationalstolz dazu.
Nee, aber ich meine, ich wurde ja auch in der Schule genötigt, Dürrenmatt zu lesen, und da ist auf jeden Fall ein bisschen was hängen geblieben, weil fand ich nicht scheiße. Das will schon was heißen.
Schon mal gut.
Ja, eben.
Kennst du das Remake? Das Versprechen? Mit Jack Nicholson aus dem Jahr 2001, was ja auf dem gleichen Buch basiert.
Nee, kenne ich nicht.
Das ist nämlich super interessant, weil ich habe beide Filme gesehen, und das Versprechen wiederum ist viel näher dran an der Originalbuchvorlage, so wie sich Dürrenmatt auch diesen Film vorgestellt hat, als Es geschah am helllichten Tag.
Okay.
Weil das Drehbuch und der Verlauf der Story ist wesentlich versöhnlicher als sein eigentliches Buch.
Aber wie er sich das vorgestellt hat, kannst du ja nicht wirklich sagen, wenn er das Drehbuch selber auch geschrieben hat.
Doch, weil er hat das Drehbuch schon zurechtgebogen, wie die Filmproduzenten das haben wollen.
Ach so, ja?
Genau, weil er hätte sich was ganz anderes vorgestellt. Ihm gefällt auch der Titel nicht. Ihm gefiel der Titel nicht. Also der hat hier einiges dran auszusetzen gehabt. Und okay, hat sich ja danach zu dem Film geäußert.
Okay.
Ich greife jetzt vorweg, weil ich habe noch gar nichts über den Film gesagt.
Nee, macht aber ja nichts, du hast ja noch nichts zur Handlung gesagt.
Nee, Dürrenmatt selbst war nicht besonders zufrieden mit der Verfilmung. Er fand auch Rühmanns Darstellung zu bieder. So viel kann ich hier schon mal an der Stelle sagen. Also,
okay, ist ja interessant.
Deswegen glaube ich, also er hat natürlich die Nicholson-Verfilmung aufgrund seines Todes, was schon davor war, nicht mehr mitbekommen, aber ich glaube, dass er mit diesem Film wesentlich mehr anfangen konnte, weil der hat eine ganz andere Note.
Okay, cool.
Ich erzähl mal kurz, worum es geht. Es geht um einen Hausierer, der stolpert im Wald, wir sind in der Schweiz übrigens, der stolpert im Wald über eine Kinderleiche, stolpert dann irgendwie ins nächste Gasthaus rein, lässt sich dann einen Drink genehmigen und ruft dann die Polizei an. Die Polizei kommt, verhört ihn natürlich, und auch so ähnlich wie bei The Bird with the Crystal Plumage, er wird schnell zum Verdächtigen, weil er hat Blut an der Hose, verzettelt sich ein bisschen, sagt, er will in die Richtung,
ja,
die aber überhaupt nicht auf dem Weg liegt und so. Und das sind so alles Momente, wo den Polizisten eigentlich klar ist, er ist der Schuldige, und nicht nur den, sondern auch die Dorfbewohner wollen ihn lynchen und sagen, das ist der Kindermörder, der schon bereits 3 Mädchen im Umkreis umgebracht hat, nämlich so im Umkreis von ein paar Kilometern.
Mhm.
Der Einzige, der dem Fried nicht so traut, ist Oberleutnant Matthäi. Der wird gespielt von Heinz Rühmann. Sein Assistent wiederum wird gespielt von Siegfried Lowitz. Der ist überzeugt, dass der Hausierer der Mörder ist und dass die den Ding festgemacht haben. Siegfried Lowitz später auch bekannt geworden als der Alte.
In erster Linie, ja.
Da hat er definitiv noch Fernsehgeschichte geschrieben. Irgendwann, nachdem die ihn stundenlang verhören, gesteht der Hausierer auch den Mord. Er hat zum Beispiel auch in seinem, weil er verkauft auch irgendwelche Gegenstände, Haushaltsgegenstände, da sind Rasiermesser dabei. Und die Kinder wurden mit Rasiermessern getötet. Das sind natürlich auch alles so Indizien, die für ihn sprechen.
Okay.
Und irgendwann gesteht er diesen Mord. Heinz Rühmann aber sagt voraus, der wird diesen Mord auch wieder widerrufen.
Mhm.
Weil er glaubt nicht daran, dass er der Mörder ist. Und das macht er dann auch. Er hängt sich allerdings in der Zelle.
Nachdem er gesagt hat, ich war es doch
nicht. Nachdem er gesagt hat, er war es doch nicht, hängt er sich in der Zelle. Und der Polizeichef von der Station, so wie alle Polizisten bis auf Heinz Rühmann, sind davon überzeugt, der Fall ist abgeschlossen. Das hat sich erledigt.
Der Mörder
hat sich
erhangen.
Ja. Fertig.
Hauptsache einer tot.
Bis auf Matthäi. Matthäi hat nämlich in diesem Gasthaus, wo die diesen Hausierer festgenommen haben, hat er vor diesem Lynchmob diesen Hausierer gerettet und hat gesagt, pass auf, wir sind die Polizei, ihr wisst, wie wir das handeln, wir haben hier keine Selbstjustiz. Und dann sind natürlich auch so Mütter dazwischen gewesen, die gesagt haben, ja, wer beschützt denn unsere Kinder, und versprechen sie, dass der Killer gefasst wird, wenn er es nicht ist. Und er sagt, wenn er der Mörder ist, dann könnt ihr ihn haben so.
Mhm.
Dann bringe ich euch den, dann könnt ihr mit dem machen, was ihr wollt.
Ja.
Aber lasst mich erstmal ganz normal auf dem Dienstwege den Mörder finden und ermitteln.
Geile Justiz, ey.
Und dann sagt er, und das ist nämlich das Ausschlaggebende, ich verspreche euch, ich finde den Mörder. Und dieses Versprechen an diese Mütter und an die Bewohner, das hat er im Kopf praktisch.
Ja.
Und da beißt er sich fest, diesen Mörder zu finden. Weil was ich jetzt nicht erwähnt habe, er steht 3 Tage vor der Pension, und immer wenn irgendwelche Polizeiinspektoren vor der Pension stehen, passiert irgendeine Scheiße. Wissen wir ja aus anderen Filmen.
Klar.
Und er soll in Urlaub fliegen nach Israel, steigt ins Flugzeug, und ich will jetzt nicht erzählen, warum, aber er kommt durch ein, zwei Sachen, die der Nachbar praktisch neben ihm sitzt, macht, kommt er auf die Idee, dass der Hausierer nicht der Mörder sein kann.
Und verlässt das Flugzeug wieder.
Verlässt das Flugzeug, aber der Polizeipräsident sagt, weder kann ich sie jetzt noch neu einstellen, sie sind pensioniert, der Fall ist abgeschlossen, ich weiß gar nicht, was sie jetzt von mir wollen, ich kann da nichts machen, meine Hände sind gebunden.
Mhm.
Also sagt Oberleutnant Mattei, er sucht den Mörder auf eigene Hand. Guckt anhand dieser Karte, ja, wo die Kinderleichen aufgefunden sind,
mhm,
grenzt dann das Gebiet ein bisschen ein, fährt in die Schule, wo das Mädchen zur Schule gegangen ist, befragt die Kinder in der Schule und findet ein Bild an der Wand hängen, nämlich von diesem Mädchen,
mhm,
die einen riesigen Mann gemalt hat, der so kleine Igel auf der Hand hat.
Okay.
Im Hintergrund ist so ein Käfer. Und es sind so ein paar Sachen auf diesem Bild, was für ihn halt Indizien sind, diesen Mörder zu finden.
Mhm.
Unter anderem kommt
er
drauf,
dass sie den Mörder gemalt hat.
Genau, und jetzt nur als Beispiel, dieser besagte Käfer, der auf dem Blatt drauf ist.
Ja.
Er kommt schnell drauf, dass es kein Käfer ist, sondern dass es ein Steinbock ist, als er nämlich ein Bild von einem Steinbock sieht, mhm, was nämlich ein Wappen ist von einem dieser Dörfer, wo eins dieser Kinder gefunden worden ist.
Okay.
Also holt er zwei Kinder ran, die sagen, malt mir mal einen Steinbock.
Mhm.
Und als sie den Steinbock gemalt haben, sah der nämlich genau aus wie der besagte Käfer auf diesem Bild.
Ja.
Und schon hatte er die Stadt, wo dieser Mörder sich rumtreiben muss. Verstehst du? Weil, mhm, das Wappen von der Stadt war nämlich dieser Steinbock und das Kind hat auf dem Autonummernschild dieses Wappen
Ach
gesehen.
Ach so, die hat das Wappen gemalt.
Genau, die, okay, hat das Wappen von dem Auto gemalt und das hat dieser Kommissar zusammen kombiniert.
Ach so, warte mal, ein Wappen mit einem Steinbock? Weißt du, in welchem Kanton er spielt?
Nee, das ist irgendein Kaff, weiß ich nicht.
Ach so, das war das Wappen von dem Dorf, nicht
das
von
war,
dem,
nee,
weil,
das
du,
war,
weil du sagst ja, es ist auf dem Nummernschild.
Ja, von dem Dorf halt.
Nee. Der Spaßvogel, in der Schweiz hast du auf dem Nummernschild den Kanton, nicht die Stadt oder das Dorf oder so.
Spaßvogel sagt er, wann war ich denn schon mal da? Ja, kann sein, vielleicht ist dann der Kanton.
Ja, deswegen überlege
ich
gerade.
Aber er konnte es auf jeden Fall auf eine...
Steinbock, das war doch Graubünden oder was?
Also er konnte, ja,
ich muss nachgucken, ey.
Er konnte es auf eine kleine Area auf jeden Fall eingrenzen.
Ja.
Was hat er gemacht? Er kauft sich an dieser Hauptstraße in dieser Area, kauft er sich eine Tankstelle.
Er kauft sich eine Tankstelle?
Ja. Warum kauft er sich eine Tankstelle? Weil jeder früher oder später hier vorbeikommen muss. Und das ist die Strecke, wo diese Kinder umgebracht worden sind. Nämlich die Tankstelle bis zu dem Ort, wo er halt als Polizist gearbeitet hat. Er weiß, früher oder später muss hier jeder mal irgendwie tanken.
Ja.
Er notiert sich sämtliche Nummernschilder, guckt, wer ist verdächtig, wer ist nicht verdächtig. Und dann geht er einen Schritt zu weit. Weil er holt als Hilfe... Ist es?
Ist das das Wappen?
Zeig mal. Ja, das ist das Wappen.
Ja, das ist eben Kanton Graubünden.
Das ist Kanton Graubünden.
Ja.
Respekt, Herr Richter. Aber
das ist dann eben das, was auf dem Nummernschild drauf ist, weil du hast eben, wie gesagt, in der Schweiz auf dem Nummernschild immer den Kanton, wo es der jeweilige herkommt.
Ja, das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre jetzt direkt von der jeweiligen Stadt.
Aber das heißt, die sind dann da wahrscheinlich in irgendeiner Grenzregion und wenn dann das Auto aus dem Kanton kam, wusste er, muss dort und dort sein.
Er fragt in der Tanke halt so, gibt es links und rechts irgendeine Ausweichmöglichkeit für die Strecke? Und der sagt, nee, da sind nur Berge, du musst hier lang.
Siehst du, okay, ja.
Was macht er noch? Er holt sich als Gehilfin aus dieser Stadt eine junge Dame, wo er sagt, ich bräuchte eine Dienstmagd und auch jemand, der mir mit der Tankstelle hilft. Ich habe hier die Tankstelle gekauft. Ich würde sie gerne beherbergen und sie kriegen dafür auch irgendwie ein Zimmer, bei der sie wohnen können.
Ja, Alter, der ist aber mal richtig besessen, oder?
So. Ja, wird er noch besser. Und diese junge Frau, er weiß, sie hat eine Tochter.
Mhm.
Und sein Plan ist es...
der Fixer.
Ja, und sein Plan ist es natürlich, dieses Mädchen so ein bisschen als Lockvogel einzusetzen.
Ah, nein, Alter.
Weil er sagt sich, wenn er 24 Stunden oder beziehungsweise diese Tochter die ganze Zeit im Blickfeld hat, wird ihm früher oder später mit seinen Notizen und mit den Personen, die er praktisch durchstreicht, die auch per Telefon praktisch durchtelefoniert, um bestimmte Anhaltspunkte zu kriegen, wird er früher oder später drauf kommen, wer der Mörder sein könnte. Das Problem ist bloß, er kann nicht 24 Stunden dieses Mädchen beobachten.
Aha.
Und das sehen wir auch an der Stelle, weil der Mörder begegnet dem Mädchen und er ist weit und breit nicht zu sehen.
Okay.
Bis hierhin würde ich erstmal erzählen.
Ja, klingt gut.
Ich habe jetzt auch verraten, dass der Hausierer nicht der Mörder ist. Das wird auch relativ schnell wieder gezeigt und das ist auch nicht Sinn der Sache. Und ich denke, jeder, der irgendwie von diesem Film mitbekommen hat, wird auch mitgekriegt haben, dass Gerd Fröbe diesen Mörder spielt.
Mhm.
Und so ziemlich den bekanntesten Mörder der deutschen Serie, der deutschen Filmgeschichte neben Peter Lorre in M sucht eine Stadt sucht einen Mörder hier vorgebracht hat. Denn diese Rolle sorgte dafür, dass Salzman und Broccoli ihn als Goldfinger besetzt haben.
Ah, okay.
Die haben ihn nämlich tatsächlich in Es geschah am helllichten Tag gesehen und haben gesagt, das ist unser Bösewicht. Habe ich schon den zweiten Bond-Bösewicht in einer Episode, ja, Alter, nach Klapperschlange,
ja, Donald Pleasance. War so auch nicht geplant.
Nee, und die beiden Großen vor allen Dingen.
Ja, cool.
Es geschah am helllichten Tag. Also ein guter Film, definitiv sehr sehenswert, hat mir mega gefallen, aber ich verstehe, dass Dürrenmatt die Darstellung ein bisschen zu bieder ist, weil ich kenne die Jack Nicholson-Version, ich weiß, wie sie ausgeht und ich weiß, was da passiert. Und das ist schon genial, wie dieser Film verläuft.
Ah, okay.
Und das hier ist ein bisschen... Ich finde auch, dass, dass dem Inspektor so ein, zwei Zufälle zu viel passieren. Mhm. Das heißt, er erkennt anhand von einem bestimmten Moment, erkennt er, okay, das könnte das auf dem Bild sein. Ja. Erst in einem bestimmten Moment ist er an einer Stelle, wo dann, wo er einen Anhaltspunkt kriegt, wo der Mörder vielleicht wohnen könnte. Und das ist ein, das sind so alles so Zufälle, die sich dann häufen, wo ich denke,
Ey, das ist als Autor aber auch bestimmt hammerärgerlich, Alter, weil, weißt du, da steht ja trotzdem dein Name drauf und wenn du dann aber sowas irgendwie auferlegt bekommst von Produktion oder wem auch immer.
Ja, ist nicht geil. Klar.
Ätzend.
Aber das wäre wirklich ein düsterer Film geworden, wenn die, also es ist ja, du darfst ja nicht vergessen, guck dir die deutsche Filmgeschichte an, die wenigsten Filme.
Ja, ja, die Zeit auch, ne?
Genau, die Zeit. Schon. Also es ist ja 1958, sind ja immer noch so, ist ja die Zeit der Heimatfilme. Mhm. Nachkriegsdeutschland hat ja eher so gute Launenfilme vorgebracht, die wieder die Nation ein bisschen zum Lachen bringen.
Ja, also 58 war ja auch schon hier so Wirtschaftsboom ohne Ende und so.
Richtig, und jetzt kommst du hier mit so einem Kindermörderfilm. Mhm. Also das ist schon definitiv jetzt nicht typisch und, das ist schon mutiger Stoff gewesen. Und gerade Heinz Rühmann so als, weißt du, als Held der Nation spielt dann, jagt so einen Serienkiller, der kleine Mädchen tötet im Wald. Also ist schon,
ja klar,
ist harter Stoff.
Ja.
Ich meine, Gerd Fröbe hat auch sein eigenes Charakter-Typecast-Grab gegraben mit diesem Film auf jeden Fall, als er hier entdeckt worden ist, weil.
Ja, das stimmt.
Also Sympathie. Also
das war auch sein Durchbruch oder wie? Den gab es davor noch nicht
groß. Nee, das war auch sein Durchbruch. Also Gerd Fröbe ist hier auf jeden Fall auf den Raster gekommen. Der hat davor schon Filme gemacht. Aber es geschah am herrlichen Tag, war sein Durchbruch.
Okay, cool.
National. Mhm. Bisschen Kritik hätte ich am Score und am Ton. Also du merkst zum Beispiel, dass es dubbed ist in vielen Momenten. Die sitzen halt an einem rauschenden Bach und du hörst das Wasser halt kaum, aber die Stimmen sind super laut. Also als wenn es im Studio aufgenommen wird.
Ja.
Und der Score ist so...
Ja, mussten die wahrscheinlich, also so eine Szene mussten die bestimmt nachvertonen.
Ja, klar, definitiv. Aber es fällt halt auf, weil dadurch, dass es halt unnatürlich ist, dass du den Bach halt kommen hörst und so. Ja. Das merkst du halt, dass es so dubbed ist. Und der Score ist schon sehr auf die 12.
Kein Oscar für Soundmixing.
Nee. Also ist schon so, also wenn er was entdeckt, ist schon so... weißt okay. du, so, dann hörst du schon so...
Ja.
Irgendwas passiert oder wenn es spannend wird. So.
Damit man auch ja nichts verpasst.
Damit man ja nichts verpasst. So. Das hätte man ein bisschen subtiler machen können. Ist mir ein bisschen störend aufgestoßen. Aber nichtsdestotrotz ein geiler Film. Also,
okay.
Nicht falsch verstehen. Geht 100 Minuten, ist aus dem Jahr 58. Krimi-Drama-Thriller, es geschah am helllichten Tag. Mit Heinz Rühmann, Siegfried Lovitz, Gerd Fröbe.
Ja, klingt super.
Guter Film. Und gerade so ich als Nicht-Fan von deutschen Filmen, wäre der wahrscheinlich in meinen Top 10.
Ah ja?
So gleich. Allen deutschen Film, die ich gesehen habe. Ich würde schon sagen, der schafft es in die Top 10.
Okay.
Bin ja da kein großer, kein Riesenfan von.
Mhm.
Ja. Fertig.
Dann sag mal was zu den Zahlen.
Da gibt's nur zwei, kann ich dir an der Stelle sagen.
Ach echt?
Es gibt nichts bei Rotten Tomatoes. Ich habe eine IMDb-Bewertung gefunden, die ist bei 7,8.
Mhm.
Und dann nur noch Letterboxd. 3,7.
Okay.
Sonst nichts.
Ist ja recht ähnlich. Ich glaube, du bist ein Tick besser. Also es klang zumindest so. Ich hoffe.
Nicht zu sagen.
Ich hoffe, du bist mindestens bei 8.
8,5.
Ah, okay. Da holt er das Unentschieden.
Aber hast ja recht. Mindestens 8.
Ja, ja.
Sind sie auch.
Ja, ich.
Heute mal Unentschieden.
Habe ich mich nicht getraut, ey. Ich dachte wirklich, deutscher Film 8,5, guess. Ja. Wieder dazugelernt. Schön. Freut mich.
Ja, guess gibt auch mal einen Film 8,5, der aus Deutschland kommt.
Es passiert selten.
1958 wurden in Deutschland noch gute Filme gedreht, ja.
Offenbar, lang ist her. Ja.
60 Jahre später nichts mehr übrig von. Da sieht man nichts mehr.
Ja, aber mittlerweile hast du ja auch das Leben der anderen gesehen.
Ja, stimmt.
Der 8 kam Punkte. Ja auch gut weg.
Also
immerhin 8.
Das ist schon, genau, wird langsam.
Es wird.
Vielleicht hätte ich mir den ganzen Schrott nicht angucken sollen dazwischen. Dann hätte ich ein anderes Bild. Weißt du, so hätten wir die ganzen Comedies und so gespart, dann wäre die Quote insgesamt vielleicht ein bisschen besser ausgefallen.
Ja, deutsche Comedies ist ein Thema für sich, ey.
Puh. Ja, da kannst du nicht mal von Humor sprechen, dass Humor eine Geschmackssache ist, sondern das ist halt einfach oft nicht gut.
Das ist richtig.
Naja, dann würde ich sagen, nenn mal die Punkte nochmal zum Abschluss.
Ja, wir haben beide minus eins.
Beide minus eins?
Ja, so okay. Relativ unspektakulär.
Für mich ja schon ein kleiner Erfolg hier, dass ich nicht schon wieder
im letzten Film hat das rausgerissen.
Aber haben wir doch hier alle für die ganzen Projekte minus eins beide.
Das ist ordentlich.
Haben wir doch gut getippt.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
So, sind wir durch damit?
Sind wir fertig? Sind wir durch damit?
Es klingt so nach getaner Arbeit, ne?
Ja, das ist ja auch getane Arbeit.
Ja, nee, war mir wieder ein Riesenfest.
Fand ich auch. Hat
sehr
Spaß gemacht.
Sehr informativ und ich muss ja ohnehin deinen eben letzt besprochenen Film muss ich ja sowieso gucken, weil er hier auf dem Poster drauf ist.
Ach so?
Und oder nicht?
Nee, du musst gar nichts. Das ist alles freiwillig.
Es geschah am helllichten Tag, der ist doch auf dem Poster drauf.
Nein, habe ich doch gesagt, dass ich dachte, er wäre auf dem Poster drauf und war er dann doch nicht.
Wie? Ich denke aber auch, dass der da drauf ist.
Nee, ist er nicht. Ich habe dreimal rübergeguckt, der ist da nicht mit bei.
Echt? Okay.
Das ist ja das Ding. Ich dachte nämlich, der wäre drauf gewesen.
Aber sagst du nochmal.
Hat man das drauf?
Gut, da sprechen wir nicht drüber. Den hast du aber noch nicht gesehen, ne? Tony Erdmann.
Spoiler Alert. Ich habe ihn bei der Amazon 99 Cent Aktion gekauft.
Okay.
Da hast du 4 Wochen Zeit, den Film zu sehen. Also, jetzt sind es ungefähr noch 3 Wochen.
Mhm.
Das ist
der wird kommen.
Poster-Content von mir. Der wird kommen.
Juhu, freu dich drauf. Ich bin sehr gespannt, wie du den findest.
Ich bin auch sehr gespannt. Also, wenn er die 8,5 von Helllichten Tag toppt, bin ich zufrieden. Lass ihn gleich ziehen. Wenn er gleich zieht, bin ich schon zufrieden. Dann ist fein.
Okay. Nee, aber finde ich cool, dass du den Jack Nicholson-Film noch erwähnt hast, weil den kenne ich nicht. Sagst du nochmal, wie der heißt?
Das Versprechen.
Das Versprechen. Wie heißt der im Original?
Der heißt The Pledge.
The Pledge.
Ist aus dem Jahr 2001. Okay. Sean Penn noch mit. Und Helen Mirren, glaube ich, ist auch noch dabei.
Alter, okay.
Ist eine gute Besetzung, ja.
Ja, geil.
Guck ich mir auch an. Also gerade so, solltest beide Filme...
Aber ich gucke mir die dann auch in der Reihenfolge an. Also ich werde erst den Roman-Film sehen und dann Jack Nicholson.
Und dann hast du die Vorlage, die näher an dem Buch dran ist, wenn du den Jack Nicholson-Film siehst.
Okay.
Ist vielleicht mal interessant, im direkten Vergleich zu sehen.
Ja, werde ich machen.
Bin ich auch gespannt, welchen du vorziehst.
Ja, ich auch.
Coole Sache. So.
Dann so.
Episode 80. Fertig.
Durch.
Dann sei es an dieser Stelle noch erwähnt, dass wir diese Woche, nämlich in 2 Tagen, unsere 50. Support-Episode feiern.
Feiern jetzt schon? Weiß ich schon wieder nichts von.
50 Episoden haben wir hingelegt.
Ja, da
kann man noch ein bisschen feiern.
Wir nähern uns
eine Torte gebacken.
Dem Jahr.
Wir nähern uns dem Jahr. Na, so musst du jetzt nicht sagen, sondern 50 klingt halt viel geiler.
Wie, als dass wir machen das schon ein Jahr?
Ja, weil
jede Woche eine zusätzliche Episode aufnehmen?
Das sind ja eh 50. So. Das ist ja so.
Ach so.
50 Episoden, Mann.
Ja.
50 Episoden aber für die Supporter.
Deswegen, du wolltest doch Statistiken rausballern.
Ja, ich habe vorhin ausgerechnet, wie viel Rezensionen wir da gemacht haben.
Mhm.
Und in den 50 Episoden haben wir, ich weiß nicht mehr, wo ich es aufgeschrieben habe. Es waren so um die 240.
Du bist ja geil, ey.
Aber trotzdem, ey, 240 Rezensionen.
240.
Exklusiver Shit.
Krass.
Für diejenigen, die supporten. Deswegen auch mal gern bei Patreon oder bei Steady reinschauen, ob ihr da Bock habt. Da habt ihr bis jetzt 240 Banausen-Rezensionen verpasst.
Und könnt ihr natürlich nachholen, weil das ist nicht so, als würden die nur eine Woche existieren. Die kann man alle rückwirkend anhören.
So sieht's aus. Also gern mal da einen Blick reinwerfen. Ansonsten wollen wir euch natürlich nicht weiter nerven hier mit Werbeblock. Und freuen euch jetzt in den...
Was ein Werbeblock?
Nee, aber dass man die 50. Episode diese Woche feiert, das kann man schon noch erwähnen.
Finde ich auch.
Ja, und ansonsten lasst uns mal gerne wissen. Ich mache mal auch eine Insta-Umfrage die Tage, wie ihr denn unsere Umstellung findet mit den beiden kürzeren Episoden, ob das geil ist.
Findest du das nicht ein bisschen früh, um da Erfahrungswerte oder Meinungen einzusammeln?
Der frische Eindruck. So, eine Woche ist um. Wir sind jetzt in der 2. Woche. Da hat man ja schon mal ein bisschen, kann man sich schon mal ein Bild machen.
Okay.
Bis jetzt meinten auch die meisten, ändert sich nichts. Also das war so.
Ja, ist ja auch eigentlich
ja,
so.
Ja, weil die sagen so, kommt ja eh aufs selbe raus. Dann gibt es welche, die sagen, ist cool, weil ich habe sonst immer alles am ersten Abend weggehört.
Mhm.
Und so dieses Portionierte habe ich ja 2 Tage später wieder ein bisschen. Der Einzige, der wieder so ein bisschen gemäkelt hat, war Hakan. Der hat gesagt, Hakan hat gesagt, ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, aber ich mag auch Veränderung nicht. Das waren seine Worte.
Ah ja, das ist wirklich ein Thema. Es gibt eine Menge Leute, die haben ein großes Problem mit der kleinsten Veränderung.
Gibt's da einen Namen für diese Veränderungsphobie?
Bestimmt.
Garantiert.
Werden wir recherchieren.
Ich habe eine super Antwort gegeben. Ich habe gesagt, deine Frau wird es freuen, als er geschrieben hat. Er mag Veränderung nicht. Verstehst du?
Ach so, ja.
Ist doch nett, oder?
Ja, weiß ich nicht, weil vielleicht würde sie ja gerne was an ihm ändern.
Also meinte ich das nicht. Ich meinte nicht, dass er...
Nee, das, ich habe schon verstanden, wie du das meinst, aber wenn man das so pauschal anwendet...
Ach so meinst du. So denkst du gleich.
Naja, aber du, unterm Strich, also wenn bei euch mal alles zu glatt läuft, ruft Hakan an. Der findet auf jeden Fall was, was er aussetzen kann.
Hakan findet immer was, ja. Der findet ja auch den Preis, dass uns Leute hier irgendwelche Rezensionen geben. Das ist doch voll für den Arsch so.
Völliger Käse.
Was ist das, ey? Ich suche mir lieber eine Blu-ray für 10 aus.
Ja, liebe Grüße an der Stelle an Hakan.
Was für ein Banause, dieser Hakan.
Wir lieben ihn sehr.
Aber wir lieben ihn trotzdem. Supportet uns.
Trotzdem und, vor allem.
Wir lieben ihn trotzdem. Nein, nein, wir sind
hier. Obwohl er nicht auf Veränderung steht und nur rummäkelt. Trotzdem.
Ja, ich wollte nur sagen, dass er der Einzige ist, der so ein bisschen, der sich nicht sicher war, ob er es geil findet.
Mhm.
Aber für uns ist es geil. Und wir sind wieder ein bisschen flexibler dadurch, dass... Hilft natürlich auch der Struktur.
Denke ich auch. Unterm Strich müsst ihr eh damit leben. Ist nicht nur Wunschprogramm hier.
Genau. Hier herrscht nämlich ganz krasse Diktatur, Freunde.
Ist das so?
Ja. Hier ist kein Kommunismus, von wegen jeder darf entscheiden. So ein Schwachsinn machen wir nicht.
Zwei-Kopf-Diktatur, wo gibt's denn sowas?
Na hier, in Banausentown.
Mhm.
Mhm, sagt er.
Sind wir schon ein eigener Kosmos.
Eigentlich ist es ja mehr eine Diktatur von dir.
Ah aber ja, das, interesting.
Das sage ich jetzt mehr... Das sage ich jetzt nur so inkognito.
Stimmt, hat ja keiner zu. Hat keiner mitbekommen.
Ja.
Ja, please elaborate. Was ist da los?
Du bist auf jeden Fall für einen Schweizer, bist du selten neutral.
Neutral in welcher Hinsicht?
In jeder Hinsicht. Du bist...
Das wäre ja auch ganz schön öde. Stell dir mal vor, wir würden den Podcast machen. Wie fandst du den Film? Ach, sag du es mir.
Na so, nun nicht, ey.
Das wäre für ein geiler Podcast, Alter, wenn ich immer neutral wäre.
Wäre schon recht unterhaltsam, oder nicht?
Ja, Filmrezension neutral von den Banausen.
Hier, this here is Lee.
Okay, that felt oddly aggressive.
Ja.
Der Schweizer Hitler.
Okay, also wirklich, es wird immer besser.
Aber ich mag you now. I don't want to kick you in the head quite as much. Das ist nett. Guck mal, du drückst immer aber die
gemeinen immer noch ein bisschen.
Immer die gemeinen Samples gegen mich.
Das war gemein, Alter. Du hast mich gerade als...
Schweizer Hitler?
Ja, das danke. Dass du immer gleich ganze Völker disst. Wirklich.
Ja, so ist das. Ich bin halt sehr verallgemeinernd. Ich arbeite dran.
Ja.
Das zu ändern.
Mit dem redaktionellen Tiefgang von Salatdressing. Machst du, haust du hier einen Rundumschlag raus, Alter?
Aber Salatdressing light, bitte.
So, 5 Leute haben gesagt, alles klar, alle.
Ja, korrekt. So. Aber ich entschuldige mich dann auch immer beim ganzen Volk.
Super.
Und
das wo ich die erst zuschlagen und hinterher sorry sagen.
Und wo ich halt sehr fair bin, ich beleidige halt sämtliche Völker mal so abwechselnd.
Du meinst, jeder ist mal dran.
Jeder ist mal dran, alle kriegen ihr Fett weg, so dass sich keiner benachteiligt oder bevorzugt fühlt. Also,
ja.
Doch, die Serben werden auch eines Tages beleidigt, aber
eines Tages.
Geht halt nach Alphabet.
Du wolltest dir neulich schon in Schuhe.
Oh, Schweiz, warte. Ist bald soweit. Hab gerade die Schweiz vielleicht, scheiße.
Ja, eben. So, next up, Serbien. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich finde noch ein paar Staaten dazwischen, mein Freund.
Mhm.
Definitiv.
Jetzt bin ich mal gespannt. Wir sind bei SCHW. Was kommt danach? Jetzt musste.
Scheiße, Schweden ist vorbei.
Ja.
Swasiland?
Auch vorbei? Nee, stimmt gar nicht. Nee, klar. Swasiland kannst du noch bringen.
Swasiland ist ja kein SCH. Okay. Ja. Ja, dann machen wir ein paar Runden Swasiland auf jeden Fall. Da fallen wir
ein paar Runden.
Ja. Bisschen Zeitspiel.
Okay. Ja, gut. Wir werden sehen. Das nächste Mal, wenn du die Schweiz disst, weise ich dich drauf hin.
Mach das mal. Also
echt.
Ich suche mir noch ein paar Schweiz-Diss-Samples bis dahin raus.
Mhm. Mach mal.
So, Digga. Wollen wir die Leute in den Feierabend entlassen und sagen:
Unbedingt.
Tschüssi und die offiziellen Schmarotzer, wie ich sie so liebevoll nenne.
Die hören wir nächste Woche.
Die hören wir nächste Woche Dienstag und alle anderen bis Samstag.
Bis dann.
Peace.
Bewegt Bild Banausen.